Okay, und als erstes möchte ich mich natürlich entschuldigen. Ich habe ein akademisches Viertel eingeführt. In der Uni hat man das dürfen. Es war nicht bewusst. Aber ich bin schön früh von zu Hause weg, von Zürich, und habe dann hier in meinem Nattel Turbinenstrasse 5 eingegeben und bin irgendwann immer ganz verkehrt gelandet. Ich habe gemeint, ich wüsste, wo es sei, aber nein, nicht. X Leute angefragt, die haben es alle nicht gewusst. Und dann schlussendlich hat ein anderer mit seinem Nattel geschaut und hat es mir dann gezeigt, dass es auf der anderen Seite ist. Zum Glück bin ich jetzt eskortiert worden von der Irene, die mich geholt hat. Sonst hätte ich es noch eine Stunde lang nicht gefunden, wahrscheinlich. Aber jetzt fangen wir miteinander an. Das Thema heisst ja erzieherisches Umfeld, Umgang mit ADHS-Kindern. Und ich habe zuerst so ein paar einleitende allgemeine Gedanken mir zusammengelegt. Und dann komme ich dann zum ADHS und ADHS-Kind. Und selbstverständlich dürfen Sie dann auch Fragen stellen. Den Morgen verwenden wir für meinen Vortrag und Fragen stellen. Und am Nachmittag möchte ich dann gerne noch zwei Workshops machen, also wo sie miteinander arbeiten. Also, als erste Banalität, der Mensch ist ein soziales Wesen und er muss den Sozialprozess durchmachen. Er muss sein Sozialverhalten lernen innerhalb des Entwicklungsjahres, von der Geburt bis zum Tod. Die wichtigsten Entwicklungsjahre sind von 0 bis 20, bis 25. Aber die Entwicklung geht natürlich weiter. Der Sozialisierungsprozess ist dafür gedacht, dass der Mensch fit gemacht wird für das Leben, dass er im Kollektiv bestehen kann und kann sich durchsetzen, aber auch sich anpassen kann. Jetzt haben wir heutzutage eine globalisierte Welt. Für den Handel ist das gut, für die Sozialisierung kann das ein Problem machen. Dann die Frage ist, auf was für ein Kollektiv sozialisieren wir unsere Kinder? Was ist eigentlich unser Endprodukt? Was wollen wir erreichen in diesem Sozialisierungsprozess? Und das kann ganz unterschiedlich sein. Die Menschen sind ursprünglich eher Kultur sozialisiert worden, haben dann alle Regeln gelernt von dieser Kultur und haben dann gewusst, wie sich benehmen. Heutzutage werden die Kulturen sehr durcheinander gemischt. Man hat lange Zeit die Multikulti-Gesellschaften sehr gelobt und jetzt auf einmal hat man wieder Angst davor und weiß nicht, was damit machen. Also von dort her stellt sich die Frage, in was für ein Kollektiv hinein wollen wir unsere Kinder sozialisieren, lernen damit umgehen, für was für ein morgiges Kollektiv wollen wir unsere Kinder von heute erziehen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie sind sie als Lehrpersonen und erwachsene Personen sozialisiert worden, was haben sie für Wertvorstellungen mitbekommen und was wollen sie diesen Kindern weitergeben. Eine weitere Frage ist, bleiben wir nur bei unserem westlichen Sozialisierungsstandard, der Demokratie und allen unseren westlichen Menschenwerten, oder gibt es noch andere Werte, die wir integrieren wollen? Was wollen wir von anderen ethnischen Gruppen lernen? Was wollen wir brauchen und wo sind unsere Grenzen angesetzt. Allgemein kann man sagen, ein inhomogenes Kollektiv, also menschliches Kollektiv, aber auch Tierkollektiv, überlebt besser als ein homogenes. Und das ist eine biologische Regel. Und wenn man schaut, wo der Mensch herkommt und wie er sich über den Erdball verteilt hat, über Europa, man sagt, er ist aus Afrika gekommen. Da tut man heutzutage jetzt Forschung machen mit der Genetik. Also man kann herausfinden, wie da sich verschiedene Menschenstämme vermischt haben und miteinander also gekämpft haben. Und der eine hat überwogen und der andere ist untergegangen. Und von dort her sage ich, der Mensch ist eine grosse Durchmischung. Also wir sind eigentlich Bastarde. Und bei den Hunden sagt man ja auch, Bastardenhunde überleben besser als reinrassige. Die reinrassigen Hunde sind oft so aufgezüchtet und wenn dann ein kleines Windhäuchli kommt oder irgendein Problem, dann gehen sie ein oder werden krank. Also in dem Sinn ist eigentlich die Durchmischung langfristig gesehen etwas Gutes. Aber sie macht uns natürlich auch Probleme. über das Bastardenwesen, über die Durchmischung sind wir sehr anpassungsfähig geworden und sehr überlebensfähig. Jetzt, die Frage ist immer im Kollektiv, also wir sind soziale Wesen, die Frage ist immer, wie viel Veränderung mag das Kollektiv vertragen, wie viel nicht? Wie viel Veränderung gibt schon Turbulenzen und wie viel Stabilität gibt Rigidität? Und je mehr Angst um ihn ist in der Gesellschaft, umso rigider wird das System und so weniger tolerant ist es abweichende Verhaltensweise. Und zurzeit herrscht in der, und es wird auch propagiert, ein Angstklima auf dieser Welt. Speziell von den Politikern wird das sehr, sehr propagiert. Und im Augenblick, wo man ein Angstklima verteilt, hat man dann die Möglichkeit, alles wieder unter seine Fittiche zu nehmen und zu beherrschen. Der Cäsar hat gesagt, teile, also divide et impera, teile und herrsche, verursach Streit und dann kannst dann du herrschen darüber. Und das wird zum Teil politisch missbraucht. Und man sieht es dann, es wird ausgenutzt von so populistischen Bewegungen. Wir wollen aber nicht länger auf das eingehen. Wir wollen ja beim Kleinen bleiben, beim kleinen Kollektiv, bei der Schule und in der Familie. Von dort her kommt noch ein weiteres Problem. Also wir leben im digitalen Zeitalter. Und die digitalen Medien sind eine riesige Konkurrenz zu unseren Erziehungsbemühungen. Aber, und da wird immer unter den Wissenschaftlern gefragt, gibt es einmal einen Computer oder ein Hirn, künstliche Intelligenz, die der Mensch ersetzen kann? Und da sage ich, nein, das gibt es nie. Der Mensch kann in dem Sinne nie ersetzt werden. Aber wir haben Kompetition, also wir haben, wie soll ich sagen, ja, wir müssen uns wehren gegen das digitale Zeitalter. Das heisst, der Mensch muss sich mehr platzieren in der Beziehung. Denn mit dem Computer kann man in dem Sinn keine Beziehung herstellen. Und der Computer gibt auch keine emotionale Rückmeldung. Ich habe einen Film gesehen, der hat Anomalia geheissen. Und das sind Liebesszenen, sind dargestellt worden, alles von Roboter, Computerpuppen. Und das war unglaublich gewesen. Die haben dann so schöne, gängige Sätze gesagt, wie man so sagt, wenn man verliebt ist und sich bewegt. Und das hat alles so künstlich gewirkt. Und es war richtig unangenehm gewesen. Und ich habe immer gedacht, wann kommt endlich der Mensch wieder? Wann sehe ich endlich wieder eine menschliche Reaktion? Es war anstrengend gewesen, sich nur auf das Künstliche zu konzentrieren. Also es hat einem wirklich gezeigt, wie das etwas anderes ist. Aber wir haben im Schulwesen und auch die Heime der Familie haben wir Konkurrenz von den digitalen Medien. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir heutzutage unsere Menschlichkeit einsetzen in der Erziehung, in der Auseinandersetzung mit den Jugendlichen, dass sie lernen, mit Menschen umzugehen und nicht nur lernen, mit Computer und digitalen Medien umzugehen. Da sind sie besser als wir ältere Generationen. Aber mit Menschen umgehen, da müssen sie noch sehr viel lernen. Und auf der rein motorischen Ebene, sagen zum Beispiel Turnlehrer, da heutzutage Kinder hauptsächlich am Nattel sind und mit den beiden Daumen sehr schnell schreiben und alles machen, da sind sie gut und das Areal auf dem Hirn von diesen Daumen ist gross. Aber wenn sie im Turnunterricht sind, dann sind 14-Jährige so wie 8-Jährige. Also von der motorischen Kombination und Fertigkeit sind sie hinten drin geblieben. Und in dem Sinn ist es ganz wichtig, wir tun ja in der Schule auch die Social Skills, also das Verhalten, benoten. Von dort her ist es ganz wichtig, dass wir als erwachsene Menschen uns den Jugendlichen den Kindern zur Verfügung stellen, um uns mit ihnen auseinandersetzen, dass sie am Mensch lernen. Jetzt aber gehen wir zum ADS und ADHS. In der Regel wird ADHS noch einfach für alles verwendet. Ich probiere langsam, früher habe ich das auch gemacht, ich probiere ADS und ADHS auseinanderzunehmen. Und ich tue es ganz schnell definieren. Ein ADS-Kind hat zwar eine Impulsivität wie ein ADHS-Kind, aber die Impulsivität die geht nach innen. Es denkt impulsiv. Als Reaktion, wenn es gestresst wird, wenn es verletzt wird, zieht sich das ADS-Kind zurück nach innen, in eine innere Welt, in eine Traumwelt, in eine Gedankenwelt, und man erreicht es nicht mehr. Die Extremform von dem wäre Autismus. Und ich mache keinen Unterschied zwischen ADS und Autismus, das sind graduelle Unterschiede. Ich mache auch kein neues Krankheitsbild daraus. Ich sage, das ist ein Kontinuum. Ich sage aber ganz klar, ADS und ADHS sind keine Krankheiten. Die Psychiater, die Ärzte tun es zwar als Krankheiten handhaben und tun es diagnostizieren und geben dann Medikamente. Für mich sind es überhaupt keine Krankheiten, für mich sind es nur Neurotypen. Und das kann man heutzutage auch ein bisschen aufzeigen. Es sind Neurotypen, die genetisch vererbt werden, also die in der Familie weitergegeben werden. Also, wenn ich sehe, der Grossvater war jähzornig und das Enkelkind, der Enkelbub, hat jetzt ein ADHS und ist aggressiv und Zappelphilipp etc. etc. Also, da sind sich die Fachleute relativ einig, dass ADHS und ADS genetisch weitergegeben werden. Das kann auch aufgezeigt werden, ich zitiere dann immer die grossen Kohortenstudien. Es gibt Kohortenstudien, wo man verschiedene Krankheitsbilder untersucht hat auf ihre Genetik. Und bei allen hat man den gleichen Genlokus verändert vorgefunden. Und die verschiedenen Diagnosen waren eben ADS, ADHS, man hat es zusammengenommen, man hat es dort nicht auseinandergenommen. Schizophrenie, manisch-depressiv, Autismus war dabei, schwere Depression, und jetzt sind auch noch Essstörungen dazugekommen. Man könnte ganz sicher auch noch Persönlichkeitsstörung dazu nehmen, die delinquente Persönlichkeitsstörung beim Mann, beim Bub, der im Gefängnis landet, und die Borderline-Persönlichkeitsstörung von der Frau, wo eher dann sich selbst verletzt oder noch magersüchtig oder bulimisch wird. Auch Sucht ist eine Krankheit, die bei den ADHSler auftritt. Das wird warm. In dem Sinne sage ich ganz klar, ADHS und ADS sind keine Krankheiten, es sind aber Neurotypen. Und sind Neurotypen, die vulnerabler sind, um psychische Krankheiten zu entwickeln. Ich sage nochmal, das ADS zieht sich eher zurück, also es macht eine Flucht nach innen unter Stress. Das ADHS macht einen Kampf nach außen. Wir haben ja die drei Stressreaktionen: Kampf, Flucht und Todstellreflex. Und der Autismus wäre dann der absolute Todstellreflex. Kampf ist der ADHSler, die Flucht nach innen ist der ADSler. Sonst ausweichen können beide, aber die ADHSler haben eher die Tendenz, als erste Stressreaktion, als Abwehrreaktion nach außen wütig zu werden, aggressiv zu werden. Jetzt, was beide Typen haben, und im ADHS tut man das oft nicht zugestehen, ist eine hohe Sensitivität. Das heisst, sie haben feine Antennen, sie nehmen alles in ihrem Umfeld auf, speziell emotionale Sachen. Also wenn es jemandem schlecht geht, wenn man eine Mutter fragt, welches von ihren Kindern merkt zuerst, wenn es ihnen schlecht geht, dann sagt sie immer der ADHS-Bub oder das ADHS-Mädchen. Also sie nehmen Reiz, emotionale Reiz im Umfeld sehr schnell auf und müssen natürlich dann irgendetwas mit ihnen machen, mit diesen Reiz machen. Durch das, dass sie das so leicht und schnell und fein und überall aufnehmen, das saugen sie alles auf wie ein Staubsauger, passiert ihrem Hirn schnell ein System Overload, sagt man dem. Also ihr Hirn wird überfordert, es überläuft. Und der ADHSler, der wird dann verrückt oder turnt im Zeug umeinander oder stört seinen Nachbar oder schwätzt rein. Und das ADS-Kind, das zieht sich eher zurück, schaut zum Fenster raus, fängt an zu träumen, irgendetwas neckeln. Also geht weg, flüchtet nach innen und der andere kämpft nach außen. Diese beiden Eigenschaften, etwas weiteres kann man noch sagen, sie haben beide einen grossen Dickkopf. Und Dickköpfigkeit ist eigentlich eine Durchsetzungsfähigkeit im Erwachsenenleben, bringt dann die weiter. Wenn man aber die Eltern oder der Erzieher, also Lehrer von dickköpfigen Kindern ist, dann ist das eher schwierig. Also sie lassen sich schlechter fremdsteuern von aussen her. Dann, wenn sie etwas im Kopf haben, dann wird das durch die Wand durchgeboxen. Da lassen sie sich nicht davon abbringen. Und dem sagt man, wenn sie auf etwas fokussiert sind, und dort können sie dann auch hyperfokussiert sein, dann kann man sie nicht ablenken von dem. Und das macht natürlich ihre Erziehung ein bisschen mühsam, ein bisschen schwierig. Dann, wenn man etwas sagt, dann hören sie nicht oder machen irgendetwas anderes. Oder wenn man sagt, wir müssen jetzt gehen, sonst kommt Sport in die Schule, wir kommen Sport zum Zahnarzt oder zum Doktor. Nein, ich muss jetzt hier meine Lego-Burg noch fertig bauen. Vorher kann ich nicht gehen. Also in dem Sinn, muss man, wenn man etwas von einem will, muss man es früh genug sagen, nicht 3 Wochen vorher. Aber das muss man so ein bisschen herausfinden, wie viel vorher. Und man muss sich immer genügend Zeit lassen für die Übergangsphase. Sie können nicht so gut einen Schwenk machen. Also unser Hirn tut Aufmerksamkeit auf etwas richten. Und wenn es dort darauf gerichtet ist, dann will es nicht so gern weg von dem. Also beim Hund sagt man, er beißt sich am Knochen fest. Und so beißen sich die ADHS-Kinder und ADS-Kinder an ihrer Aufmerksamkeit fest, wo sie gerade dran sind. Und sehen dann überhaupt nicht ein, warum sie jetzt hier von dem loslassen hätten. In dem Sinn muss man den Schwenk sorgfältig planen, also ein bisschen früher sagen und dann sanft machen, sagen ja, also das sagt man oft, man muss sie zuerst validieren und sagen, ja, ich sehe, das ist wahnsinnig interessant, was du da jetzt machst und das ist toll, also validieren in dem, was sie machen und dann sagen, und jetzt müssen wir dort und dort hingehen. Also, dass man sie nicht einfach rausreisst und zerrt, und wie viele Eltern sieht man, wie sie ihre Kinder zerren, sondern dass man sie sanft von einer Situation zur anderen wechselt. Da habe ich eine Studie gesehen, die sie gemacht haben am NIMH, das ist National Institute of Mental Health in Washington D.C. Und da haben sie die Neurotypen, sie haben es zwar nicht ADHS und ADS genannt, aber sie haben Kinder von einem halben Jahr an psychologisch untersucht und Tests mit ihnen gemacht. Und das eine Kind ist in den Übungsraum reingekommen und hat gerade alles rausgenommen und gemacht. Das war sicher ein ADHS-Kind. Und das andere Kind hat nicht reingehen, das hat Angst gehabt. Und dann ist die Mutter, die hat sie ja recht machen für die Psychologin, dann hat sie das Kind reingezerrt und es hat natürlich ganz blöd da. Dann dachte ich, oh wei, so dürfen wir es nicht machen mit diesen Kindern. Aber ja, so läuft es. Also von dort her, ADS-Kinder sind häufig eher scheuch. Sie müssen lang schauen, was da alles ist. Sie müssen alles absuchen. Sie müssen sich vergewissern. Und erst dann kann man sie zu etwas Neuem bringen. Während ADHS-Kinder, die rennen rein und reissen gerade alles oben runter und fangen irgendetwas an. Aber manchmal können auch ADHS-Kinder vor etwas Angst haben. Und dann, in dem Augenblick, dürfen wir sie auch nicht vergewaltigen. Also die Sensitivität ist bei beiden vorhanden, zeigt sich aber unterschiedlich in ihrem Verhaltensweise. Aber wenn man mit ihnen umgeht, muss man daran denken, dass man diese Sensitivität nicht übergeht. Bei den ADHSler, weil die so schnell aggressiv werden, ah, da haben noch andere Probleme gehabt mit finden. Ich auch. Gritsche aus dem Aargau. Bei den ADHSler, weil die so schnell aggressiv werden, denkt man, wenn ein Mensch so aggressiv ist, dann kann er nicht sensibel sein. Und das ist ein Irrtum. Meistens geht, nein, immer eigentlich geht, jeglicher aggressiver Handlung geht eine sensitive Verletzung vor. Und die verpasst man oft. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch bei den ADHSler, die sehr aggressiv sein können, dass man zurückgeht zur Situation, wo sie verletzt worden sind. Und nicht nur die Aggressivität bestraft. Das wären so ein paar Gedanken. In dem Sinn machen die ADSler und ADHSler machen die Sozialisierung schwieriger. Sie machen die Erziehung schwieriger, sowohl in der Familie wie auch in der Schule. Und man muss lernen, mit ihnen umzugehen. Wenn man einfach die normalen, so gängigen pädagogischen Methoden verwendet, mit, wenn das Kind etwas recht macht, wird es belohnt, wenn es etwas falsch macht, wird es bestraft. Wenn man die verwendet, kommt man nicht sehr weit bei den ADHSler und auch nicht bei den ADSler. Und ich sage dann auch, um das ein bisschen extrem zu paraphrasieren oder zu übertreiben, sage ich, man kann die Kinder zu Tod schlagen und die folgen immer noch nicht. Also, wenn man sie mit Bestrafung auf den rechten Weg bringen will, dann kommt man sehr bald an ein Ende und bringt nicht das an, was man eigentlich will. Also, man kann sie dann nicht gut sozialisieren. Ganz allgemein sage ich, da die ADSler und ADHSler ja so ein bisschen abweichen, ich sage auch, es sind Normvarianten, es ist keine Krankheit, aber es sind Normvarianten, es sind ein bisschen andere Neurotypen mit eben diesen speziellen Verhaltensweisen. Wenn man sie zu eng erzieht, dann passiert bei den Buben, bei den ADHSler, dass sie eben über Grenzen rausgehen und in der Pubertät dann sich überhaupt nicht mehr erziehen lassen. Dass sie dann eben in der dissoziale Persönlichkeit entwickeln, sich eine Bande zusammenschliessen und ihre eigenen Gesetze machen, ihre eigenen Regeln. Bei den ADSler, die ziehen sich eher ganz zurück und bringen ihre Fähigkeiten gar nicht zum Ausdruck. Zu eng. Zu rigide.
Zu rigide.
Zu rigide. Ja.
Brachial.
Ja. Ja. Brachial und nein, das darfst du nicht und nein, das geht nicht, nein, nicht, nein, nicht. Also, wir dürfen eigentlich nie Nein sagen. Denn Nein sagen ist schon sie einengen und unterbrechen in ihrem Fluss. Was nicht heisst, dass man sie völlig laissez-faire erziehen muss. Man darf seine Regeln haben, man muss seine Regeln haben, aber man muss ihnen immer wieder zeigen, wie will ich es, wie möchte ich es und nicht, wie möchte ich es nicht. Das Nein kann man gerade rauslassen, das kann man gerade weglassen, sondern immer nur das Vorbild sagen, wie möchte ich es, was ist wichtig für mich, warum ist es wichtig für mich. Und da kann man den Jasper Juhl zu Hilfe nehmen, es gibt viele Bücher von ihm. Eins ist mein kompetentes Kind und eins, glaube ich, meine kompetente Familie. Und jetzt das Letzte ist Leitwölfe. Und er sagt klar, als Erzieher, er war ja früher Lehrer gewesen und dann Familientherapeut geworden, er sagt, man soll sagen, ich will, also ich will, dass du jetzt hier aufräumst. Nicht, du musst aufräumen, das ist ein Übergriff. Aber ich will, dass du aufräumst, das darf man sagen.
Und
ja, dann tut man halt verhandeln miteinander. Ja. Ja, ja, der wird sagen, nein, aber ich will nicht. Aber ich will es. Und da müssen Sie immer daran denken, Sie sind Eltern, Sie sind Lehrerin, Sie sind Mutter, Kindergärtnerin oder ja, professionelle Erzieherin. Sie sind stärker als das Kind. Und klar, es gibt eine Auseinandersetzung und Sie müssen die Geduld haben für die Auseinandersetzung. In dem Sinn dürfen wir ADHSler nicht zu gehorsam erziehen. Dann da sind sie nicht gut, sie sind dickköpfig, sie gehen ihre eigene Spur, sondern zur Kooperation. Und über die Sensibilität, die sie haben, sie sind ja eben, sie merken alles, über die Sensibilität, da kann man sie sehr gut zur Kooperation anbringen. Aber es muss einleuchtend sein. Also sie müssen authentisch sein, sie dürfen nicht, die Schulregeln hat gesagt, sondern ich will das. Also das Gesetz muss persönlich emotional, moralisch unterlegt sein. Und nicht einfach, weil es irgendjemand steht. Das interessiert sie nicht. Also sie müssen die Regeln, die sie durchsetzen wollen, müssen sie selber vertreten und auch an die glauben. Und Regeln, an die sie nicht glauben und die sie selber nicht recht akzeptieren, die können sie nicht durchsetzen. Wie? Nein, das geht nicht. Also es geht nicht das Prinzip, auf Englisch sagt man, do what I say, don't do what I do. Also mach, was ich sag, aber mach mich nicht nach. Oder Trömer haben gesagt, Quod licet Jovis, non licet Bovis. Also was dem König oder dem Kaiser gebietet, gebietet dem Volk nicht. Das geht nicht bei den ADHSler. Man kann sich nicht eine andere Regeln herausnehmen, als was man für sie wendet in der gleichen Situation. Man muss wirklich die Regeln auch selber leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heisst aber nicht, also unsere Gesellschaft ist ja sehr stark vom Recht durchdrungen und wir glauben sehr an das Recht. Und da geht es jetzt nicht um Gleichberechtigung, also nicht das Kind ist gleichberechtigt wie die Mutter oder der Vater, sondern, und da hat der Jasper Juhl auch wieder ein schönes Wort erfunden oder geprägt, das Kind ist gleichwürdig, gleich menschenwürdig. Und wir haben die Aufgabe, das Kind gleichwürdig zu behandeln, auch wenn es noch nicht so alt ist und vieles noch nicht so gut kann. Wir müssen dem Kind gegenüber Respekt entgegenbringen. Und das bringt der Spitzer auch, das ist ein Psychiater aus Deutschland, der sich sehr wehrt gegen die digitalen Medien und sagt, Fernsehen macht dick, dumm und doof. Er sagt auch, wir müssen mit den Kindern umgehen, uns mit ihnen auseinandersetzen, damit das Hirn gut lernt. Und das Hirn lernt von 0 bis 25 und hat in dieser Zeit ein schnelles Lernen. Also Kinder lernen die Sprache, Muttersprache, in der sie aufwachsen. Wenn sie mit 2 aufwachsen, dann lernen sie 2 Sprachen. Lernen sie bis zur Pubertät, lernen sie Akzent rein reden. Und das ist das Hirn, das hier noch so gelehrig ist. Wenn man erst über 20 eine Sprache lernt, dann können nur noch die sehr Begabten können akzentfrei reden. Und in dem Sinn müssen wir das Hirn, das hier so stark lernt, wir unbedingt menschlich programmieren. Also wir dürfen nicht verpassen, dass wir das Hirn in dieser Zeit auf eine gute Art menschlich programmieren, ist ein bisschen blöd gesagt. Also uns mit denen auseinandersetzen, damit sie möglichst viel Menschliches lernen. Wenn das nicht gut läuft, dann können aus diesen Kindern dann werden sie an die Psychiatrie abgeben und dann machen wir den Patienten raus. Und sie sind tatsächlich vulnerabler auf psychiatrische Krankheiten, aber es ist nicht schon eine Krankheit. Und jetzt, wenn ich von der Schule ausgehe, unter den ADHSler und ADSler hat es viele sehr interessante Persönlichkeiten. Was sie auch noch gut können mit ihrer Dickköpfigkeit, ist, sie können Grenzen überschreiten. Also sie sind nicht so brav und angepasst. Von dort her können sie kreativ sein, sie können erfinderisch sein, sie können neue Ideen haben, etc. etc. Und wenn wir sie im Schulsystem eben zu rigide erziehen, die Heime auch zu fest einengen, dann können sie die kreative Fähigkeit, die sie meistens haben, können sie die nicht verwirklichen und die kreative Fähigkeit geht uns als Gesellschaft verloren. Margit Stamm, Erziehungswissenschaftlerin, die hat Statistiken gemacht und hat gesagt, in der Schule gehen ungefähr 20% vom intellektuellen Kapital Gott verloren. Weil man mit so vielen Kindern nicht recht umgehen kann, weil man ihr Potenzial nicht nutzen kann. Und das ist natürlich jammer schade. Wir reden ja immer von Effizienz und Effektivität und so weiter und so weiter, aber meistens nur vom Geld. wir müssen an Human Capital, also an menschliches Kapital, denken. Und mit dem müssen wir ein bisschen sorgfältiger umgehen. Denn 20%, die verloren geht, das ist nicht sehr gut. Ich bringe hier immer das Beispiel von Einstein. Einige kennen das schon. Vom Einstein sagt man, dass er bis 6 nicht geredet hat. Also ein autistisches Kind war. Er hat nur gerechnet und beobachtet. Also für die Physik muss man beobachten. Und man hat ihn beinahe aus dem Gymi rausgerührt in Aarau, aus der Kantonsschule. Hat dann aber sich das am Schluss noch anders überlegt und hat ihn behalten. Und er Die alte Kante heisst jetzt Einsteinhaus. Er hat aber, und das ist eine tragische Sache, er hat 2 Söhne gehabt. Und der eine Sohn ist schizophren geworden, ist zwar sehr begabt gewesen, musisch sehr begabt, hat sehr schöne Gedichte gemacht, ist ins Burghölzli gekommen, also in Psychiatrie in Zürich, und ist dort gestorben. Und es gibt wunderschöne Gedichte von ihm. Und der Einstein hat ihn völlig disqualifiziert. Also er hätte den Sohn lieber gar nicht gehabt. Wenn er gewusst hätte, dass ein solcher Sohn geht, hätte er am liebsten wieder in den Ententeich zurückgegeben. Aber das kann man nicht. Also er war natürlich beschäftigt mit seiner Physik. Und auf das war er fokussiert. Und als Erzieher, als Vater, da ist nichts mehr übrig geblieben. Also in dem Sinn sage ich, die Kinder sind vulnerabel, die sind gefährdet, die können leicht psychisch krank werden. Und dann haben wir dann psychiatrische Krankheit. Und die Psychiatrie redet dann immer von Komorbidität. Also da hat man das ADHS oder das ADS, wo sogenannte Diagnose ist, und da kommt ein anderer dazu. Und ich sage, nein, das ist keine Komorbidität, das sind alles Folgekrankheiten. Und eben die Kohortenstudie, die zeigt, dass die alle den gleichen Genlokus verändert haben, tut eigentlich meine Überzeugung unterstützen. Jetzt ist die Frage, wenn Sie ADHS und ADS-Kinder in Ihrem Schulzimmer oder in Ihrer Familie haben, im Schulunterricht, da spielen viele ADHSler spielen viel der Clown. Vielleicht haben Sie das auch schon gehabt. Manchmal auch ADHSler. Die ADHSler, die reden rein, die passen sich nicht an, sie folgen nicht, man kann sich halber zu Tod retten und sie machen immer noch, was sie wollen. Und da habe ich vorher schon gesagt, mit dem abweichenden Verhalten von diesen Kindern könnte man jetzt pädagogisch disziplinarisch umgehen und man könnte sie bestrafen. Und es gibt, also viele Schulen machen heute Smileys oder eben keine Smileys. Und ich denke, bei diesen Kindern funktioniert das nicht. Denn sie können nicht anders, sie haben ja die Impulsivität, sie haben das limbische System, das emotionale Hirn, das so überreaktiv ist, das alles aufnimmt, das alles aufsucht und dann halt das irgendwie rauslassen muss. In dem Sinn müssen sie eher modellhaft erziehen, also sie dürfen den Kindern Regeln geben, aber sie dürfen ja auch nicht denken, die folgen immer gerade, die Regeln müssen x-mal gesagt werden. Und ich sage dann immer, jeder Tennisspieler, auch der Beste, hat zwei Anschläge. Den ADHS-Kindern muss man ein bisschen mehr Anschläge geben. Der erste darf ins Netz gehen und der darf nochmal anschlagen. Wir müssen nicht erwarten, dass sie immer alles gerade können. Man muss ihnen immer wieder zeigen, wie man es will. Und man muss ihnen liebevoll zeigen. Wichtig ist, dass man wenn man etwas sagt oder beibringen will, dass man nicht selber schon verrückt ist, also in Arms, die Hand verirrt, also emotional auftrüllter ist als ADHS-Kind, dann geht gar nicht. Als erstes, wenn Sie ein ADHS-Kind führen oder ein ADHS-Kind führen, müssen Sie sich zuerst selber beruhigen und dann erst Ihre Sache sagen. Was auch noch wichtig ist, ist der Appell. Also bei den Hunden redet man von Appell. Man muss den Appell vom Hund haben. Wenn man einen Meister und seinen Hund anschaut, dann sieht man, wie der Hund immer schaut, was sagt er jetzt, was macht er jetzt, was denkt er jetzt. Wenn es ein Jagdhund ist und dann ein Reh sieht, dann schaut er nicht mehr, was der Meister sagt. Dann rennt er einfach dem Reh hinterher. Bei den Kindern, bei den ADHS-Kindern, wenn sie beschäftigt sind mit irgendetwas, und man will etwas von ihnen, kann man es nicht einfach so in die Luft raus sagen, als Mutter nicht durch drei Stöcke durch, nicht durchs Zimmer durch, sondern man muss Augenkontakt suchen, man kann also Schulterkontakt, also Berührungskontakt und schaut er einem an, lässt er zu oder sie und an den Augen sieht man, ob das Kind auf einen fokussiert ist oder nicht. Und wenn es nicht fokussiert ist, muss man gar nicht sagen, dann ist man noch nicht dort. Ich merke das auch bei den Patienten, also zum Beispiel bei Suchtpatienten, ob sie aufhören mit ihrer Sucht oder nicht. Und dann sehe ich, sie wollen noch gar nicht, dann muss ich mich da gar nicht so gross bemühen. Also sie müssen den Augenkontakt haben und sehen, also Beziehung herstellen und erst dann ihren Wunsch, ihre Regeln, ihre Bitte, ihre Aufforderung sagen. Und das nenne ich Appell. Also sie müssen den Appell vom Kind haben und erst dann kommt die Botschaft. Wenn die Botschaft einfach so in die Luft raus kommuniziert wird, wird sie ignoriert. Das wird nicht gehört. Das wäre etwas Wichtiges. Wie gesagt, im Augenblick, wo die Lehrer nicht mehr zu Gang kommen mit diesen Kindern, da werden pädagogische Methoden verwendet. Und letztens war gerade etwas in der Zeitung, dass die Zürcher Schulen die Kinder auf eine Insel schicken. Und für mich ist das, ich habe nicht den ganzen Artikel gelesen, aber bei mir tut es so etwas auslösen. Man redet heutzutage auch häufig vom Time-out. Also, wenn das Kind nicht mehr in die Gruppe reinpasst, wenn es nicht das macht, was man will, dann sagt man, jetzt muss man dem Kind ein Time-out verordnen. In den sozialpädagogischen Institutionen schicken sie sie dann auf den Bauernhof oder irgendwo anders hin, in eine andere Klasse etc. Das Timeout ist ein Konzept, das von der Verhaltenstherapie aufgebracht worden ist. Und man kann das verwenden, wenn man selber so am Anschlag ist, dass man Angst hat, man würde jetzt unpädagogische Methoden verwenden oder man würde ausrasten, man würde böse etc. Im Sinne von, man muss der Beziehung ein bisschen Luft geben. Aber das Timeout wird vom Kind, wenn man eine Bezugsperson vom Kind ist, eigentlich immer als Liebesentzug empfunden. Also, früher hat man die Kinder einfach nur vor die Tür geschickt. Also, du störst meine Klasse, du musst jetzt vor die Tür. Und dann haben sie vorher noch blöder da, damit die Lehrer nicht mehr rausgehen. Ja, früher vielleicht nicht, aber heutzutage machen sie das meistens, stellen sie irgendetwas an. Sie fühlen sich bestraft, sie fühlen sich von der Gruppe ausgeschlossen. Und ich habe ja am Anfang gesagt, wir sind soziale Wesen. Wir wollen zu einer Gruppe gehören, wir wollen integriert sein in die Gruppe. Und wenn wir rausgeschickt werden aus dieser Gruppe von der Autoritätsperson, dann ist das eine Beleidigung, eine Kränkung, also ist ein Liebesentzug. Und eigentlich ist das Behandlung, also Erziehung mit Liebesentzug. Etwas anderes ist, wenn das Kind selber sagt, ich habe jetzt System Overload, das sagt es natürlich nicht, aber es ist mir jetzt alles zu viel, ich halte es nicht mehr aus in dieser Klasse und es ist so viel Krach, ich brauche jetzt Ruhe, ich muss etwas anderes machen. Wenn das Kind selber das sagt, dann ist es okay. Dann darf es auf eine Insel gehen und etwas anderes machen. Aber wenn es auf der Insel verbannt wird, dann wirkt es so wie eine Bestrafung. Und Bestrafung ist bekanntlicherweise keine gute Erziehungsmethode. Ich meine, bei allen Kindern nicht. Das ist eigentlich immer das letzte Ressort. Aber bei den ADHS-Kindern ganz speziell nicht. Also wenn das Kind selber bereit ist, rauszugehen, um sich zu beruhigen, dann ist das okay. Und da hatte ich letztens eine Situation, wo es die Lehrerin hat nicht mehr meistern mögen oder nicht mehr gewusst, was machen. Und sie hat dann gesagt, ja, sie wäre froh, es würde rausgehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gesagt hat. Aber das Kind hat dann gefragt, ist das jetzt eine Bestrafung? Und dann hat sie gesagt, nein, das ist keine Bestrafung. Das ist, damit du dich ein bisschen beruhigen kannst und dass wir uns ein bisschen beruhigen können. Und dann können wir wieder zusammenkommen. Also man sieht das Timeout nicht als Bestrafung, also nicht in dem Sinn werten, sondern nur als Beruhigungsmethode. Und das sind natürlich ganz feine Grenzen. Und vielleicht meint man es nicht als Bestrafung, aber das Kind empfindet es als Bestrafung. Und das ist ein Unterschied, da muss man herausfinden. Und darum ist es ganz wichtig, wenn man solche Sachen macht. Ja? Ja, das müssen wir anhand von Fällen müssen wir das, üben. Ist bei jedem Kind anders und in jeder Situation anders.
Was nehmen Sie konkret vor?
Ich kann nicht im Vakuum etwas vorschlagen. Ich müsste einen Fall haben und dann würde ich sagen, da würde ich es jetzt so machen. Ich habe Lehrer beraten auf der Bezirksschulstufe und die haben viele schwierige Kinder gehabt. Und zum Beispiel ein Kind, ja, da hat man jetzt nicht das Timeout gemacht. Das hat selber immer das Timeout gemacht. Das heisst, das ist immer abgehauen. Und, wie?
Also als Rebell.
Ja, es hat wahrscheinlich eher Angst gehabt. Es ist immer abgehauen. Und da haben wir auch überlegt, was könnte man machen. Wir haben dann eine Sitzung gemacht mit den Eltern, dem Klassenlehrer und eine andere Lehrerin, eine Kunstlehrerin. Und dann habe ich dann vorgeschlagen, dass das Kind immer eine Woche lang von einem anderen Kind begleitet wird. Und dass das Kind, das es begleitet, das beschützt. Aber es darf auch sagen, du hast dich jetzt ein bisschen komisch benommen. Also es hat auch als Sozialisationsfaktor funktionieren. Und wir haben angefangen mit dem Mädchen und die ganze Klasse durchgemacht. Und einmal ist er wieder abgehauen und das war im Turnen. Dort ist, und das Mädchen sollte ihn begleiten und die hat nicht können das Buben turnen und ist wieder abgehauen. Aber das hat funktioniert durch das. Der hat sich selber immer ein Timeout gemacht und ist natürlich dann, ja, wie soll ich sagen, zum Sündenbock geworden. Also hat sich rausgenommen aus dem Kollektiv. Und so haben wir ihn wieder integrieren und hat die Schule sehr gut abgeschlossen und Gott ist dann am hinten dran noch die Lehrerin besuchen. Jetzt bei einem aggressiven Kind, ich kann es so ein bisschen allgemein sagen, oder wo immer reinschwätzt, wenn es ein Intelligenzkind ist, da habe ich mal eine Zeit lang bei der Schule von meiner Tochter haben wir so ein bisschen geschaut, was für Störerkinder gibt es. Und die einen sind überfordert, die kommen nicht mit, die anderen sind unterfordert und die dritten haben ein Problem. Und die unterforderten Störkinder, sehr intelligente, hyperaktive Kinder, die muss man mitnehmen in den Unterricht, die müssen dann helfen, Unterricht geben. Also man muss ihnen eine Zusatzaufgabe geben. Nicht abbremsen, sondern eine Zusatzaufgabe. Und je nachdem, was für ein Kind das ist, wählt man dann eine andere Zusatzaufgabe. Also man muss sie quasi fordern. Fördern und fordern und nicht zurückbremsen. Und in jeder Situation ist das wieder etwas anders. Sind Sie so ein bisschen befriedigend? Aber man könnte dann sicher anhand von Fällen noch genauer schauen. Aber es geht immer um die Kinder fordern, mit ihnen nehmen und nicht zurückbremsen, abbremsen, Beziehung abbrechen, Liebesentzug auf den Bauernhof schicken und denken, die gesunde Landluft die macht sie dann. Besser verhalten. Macht bessere Verhaltensweisen. Ja, es hat so ein Programm gegeben. Oder es gibt es immer noch. Man hat Kinder ins Emmental geschickt. Also Kinder, die man in den Erziehungsheimen vertreibt hat. Weil alle Erziehungsmethoden, die gängigen natürlich, aus erschöpft waren. Dann hat man sie ins Emmental geschickt, auf dem Bauernhof. Hat extra eine Lehrerin dazu getan. Und dort hätten sie dann sollen sich integrieren. Zum Teil hat es funktioniert, aber es ist nicht eine Allerweltsmethode. Noch besser ist, wenn wir selber lernen, mit diesen Kindern besser umzugehen. Was ich heute erlebe, und das ist für mich tragisch, ich hatte ein Kosovaren-Kind, er war eher ein ADSler, der hat die laute Stimme von seiner Lehrerin nicht vertreten. Gell? Gibt's. Und der ist dann am Ende heimgegangen, ist nicht mehr in die Schule gegangen. Und die Heime hat die Mutter eigentlich kein Problem mit ihm gehabt. Aber klar, in der Schweiz muss man in die Schule gehen. Und alle Gespräche oder alle erzieherischen Massnahmen haben nicht gehabt, haben nicht gebattet. Und was hat man gemacht? Schlussendlich hat man das Kesp eingeschaltet. Und der Bub ist per Polizei abgeholt worden, am Morgen, um ihn ins Heim zu bringen. Das ist für mich nicht Methode. da hat alles vorher drauf versagt. Da hat man nicht wahrgenommen, was eigentlich abläuft mit dem Kind. Und klar, also die Mutter hat an sich gut Deutsch können. Die war getrennt, also sie war alleinerziehend. Von dort her war sie sicher ein bisschen überfordert. Aber sie ist mit ihm gut gegangen. Aber die Schule, die Lehrer, der Schulleiter, die Lehrbehörde sind nicht mit ihr gegangen. Und ich konnte es nicht mehr bremsen. Die Kindergärtnerin hat mich dann angesprochen und gesagt, ob ich das nicht verhindern kann. Ich habe als Kesp geschrieben, ich weiß Gott nicht, was alles gemacht hat, alles nicht gebracht. Die Polizei hat das Kind geholt am Morgen und er ist heimgebracht worden.
Das war der einzige Grund.
Weil er nicht in die Schule gegangen ist. Ja. Ja. Und es war noch eine Gemeinde, die ich vor Jahren mal angeboten habe. Wir möchten gerne ein Programm machen, wo wir die Lehrer und die Schulbehörden unterstützen bei schwierigen Kindern. Aber das haben sie nicht gebraucht.
Schade.
Ja, sehr schade. Und in dem Sinn, also KESB, Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, Ich habe erlebt, wie das eingeführt worden ist. Und an sich finde ich es nicht so eine schlechte Sache. Es ist eine Professionalisierung von unserem Sozialwesen und Gemeindewesen. Aber wenn KESB eingesetzt wird, also wenn das Gesetz eingesetzt wird, um die Kinder in der Schule richtig handhaben, dann wird es sehr schwierig. Also da denke ich, ist es nicht die rechte Methode. Und das Gleiche passiert mit der Psychiatrie natürlich. Wenn die Kinder nicht recht tun in der Schule, dann und wenn es viele Konflikte gibt zwischen Eltern und Kind, dann kommt Psychiatrie. Und in dem Sinn hat dann auch bei uns in der Schweiz Psychiatrie eine Ordnungsfunktion, nicht nur in Russland, wo man alle Dissidenten in der Psychiatrie da hat oder not tut oder ja, absolviert. So wird auch bei uns Psychiatrie verwendet, dass die dann helfen soll, das Kind normal zu sozialisieren. Es gibt Momente, wo das recht läuft, aber ich kenne eher viele Fälle, wo es dann innerhalb der Psychiatrie sogenannt sozialisiert wird und noch alle schlechten Methoden lernt. Also in der Psychiatrie lernt man dann noch sich schneiden, man lernt noch eine Essstörung, man lernt, wie man brechen kann. Also die Mädchen lernen Bulimie. Die meisten lernen rauchen in der Psychiatrie. Das sagen dann fast alle Psychiatriepatienten. Und von dort her möchte ich natürlich alles daran setzen, zu verhindern, dass die Kinder in die Psychiatrie kommen müssen. Denn die Psychiatrie ist nicht die Sozialisierungsanstalt. Ich habe, also ich habe im Aargau, ich arbeite immer im Aargau, ich habe dann damals gesagt, die Akademie Königsfelden. Also man geht in die Akademie Königsfelden, das ist die psychiatrische Klinik, und lernt dort alle möglichen komischen Verhaltensweisen. Manchmal gibt es nichts anderes. Ich darf natürlich, ich bin eine Nestbeschmutzerin, wenn ich jetzt das mache. Und werde sicher von meinen Kollegen kritisiert. Aber ich möchte einfach nicht, dass die Kinder über Psychiatrie sozialisiert werden. Das ist wirklich nur die allergrößte Notmaßnahme. Manchmal ist die Situation zu Hause in der Familie dermaßen verheilt, also und so aggressiv, dass man sie muss rausnehmen und niemand anders nimmt sie dann als ja, Psychiatrie. Die müssen sie nehmen. Vielleicht noch etwas Statistisches. Also, früher hat man gesagt, das ADHS wächst sich aus. Das ist eine Reifungskrankheit der Nerven oder der Hirnzentren. Sie sind zum Teil länger Kindsköpfe. Manchmal bleiben sie bis ans Lebensende ein bisschen Kindsköpfe, aber dafür auch kreativ. Heute weiss man, das ADHS wächst sich nicht aus. Es ist eben ein Neurotyp, der genetisch vererbt wird. Wenn es gut geht, dann lernt man besser damit umgehen und lernt seine Fähigkeiten, vor allen Dingen eben auch die kreativen Fähigkeiten, einsetzen. Und dann kann man sogar sehr erfolgreich werden. Wenn es nicht gut geht, dann entwickelt man eine psychiatrische Krankheit. Und wenn man psychiatrische Patienten anschaut, im Erwachsenenalter, wo man heutzutage jetzt auch ADHS diagnostiziert, dann haben 75-80% haben psychiatrische Krankheit. Und das lässt mich wieder darauf schliessen, dass die alle in ihrem, bei ihrem Aufwachsen, bei der Erziehung, die man ihnen angedeihen lassen hat, dass man es da nicht so geschickt gemacht hat und nicht so neurotypgerecht, nicht so persönlichkeitsgerecht, sodass sie haben müssen, eine psychiatrische Krankheit entwickeln. Und eben, wie gesagt, Psychiater sagen dann immer, dass sie eine Komorbidität und ich sage, nein, es ist eine Folgekrankheit. In dem Sinn sage ich, es müsste nicht so sein, dass die vulnerablen Neurotypen ADS und ADHS psychiatrische Krankheiten entwickeln, Persönlichkeitsstörungen entwickeln, Schizophrenie entwickeln, manisch-depressiv etc. etc. Es könnte anders verlaufen, wenn die, ich sage jetzt, neurotypgerecht, persönlichkeitsgerecht erzogen würden. Damit das möglich ist, müsste das Umfeld fachkompetent unterstützt werden, also von Fachleuten unterstützt werden, die etwas verstehen von ADHS und ADS und die natürlich auch etwas verstehen von Pädagogik. Denn nur vom ADHS und ADS etwas verstehen, reicht nicht. Man muss auch noch wissen, wie es in der Schule und wie es zu Hause zugeht. Ich bin ausgebildet als Familientherapeutin, Systemtherapeutin. Von dort her gehe ich immer mit einem System um, ob es jetzt System Familie ist oder System Schule oder System Arbeitsplatz. Ich schaue eigentlich immer an, was läuft ab zwischen der betroffenen Person, die leidet, und ihrem Umfeld. Und in der klassischen Psychiatrie, da behandelt man an erster Stelle einfach nur den Patienten, also das Individuum, das sozusagen krank ist oder auffällig ist, und das Umfeld lässt man raus. In der Systemtherapie bezieht man das Umfeld immer mit ein, und an sich kann man die Situation effizienter und nachhaltiger verändern, wenn man im Umfeld beibringt, mit dem speziellen Neurotyp umzugehen. Dann kann der spezielle Neurotyp auch besser mit sich selber umgehen. Und sie sind ja am Anfang Kinder, also sie sind noch in der Entwicklungsphase. Wie gesagt, das Hirn, das lernt noch bis 25. Und in dieser Zeit sollte man als erwachsenes Umfeld lernen, mit diesen Menschen umzugehen, sodass sie sich möglichst gesund und mit gutem Selbstwertgefühl entwickeln können. Ja, was soll ich zum Abschluss da noch sagen und dann Ihnen die Möglichkeit geben, zum Fragen stellen? Also in dem Sinn sind Sie als Erzieher, Sie als Eltern, ich weiß nicht, was alles da ist, Sie als Lehrer, als Kindergärtnerinnen, sind absolut gefragt, sich mit diesen Kindern auseinanderzusetzen, kundig zu werden oder sich halt dann die nötige Hilfe holen. Und auf etwas, wo ich sehr negativ reagiere, wenn Lehrerinnen oder Lehrer sagen, ich nehme das Kind nicht mehr in die Stunde, wenn es nicht Ritalin bekommt. Also, wo schon die Lehrbehörden dann sagen, was gemacht werden muss. Ich verstand, dass die Lehrbehörden überfordert sind mit dem Kind. Aber dass die dann zum medizinischen Modell greifen, als einzige Massnahme, das finde ich ziemlich erschreckend. Ich verschreibe auch Ritalin, und wenn es die Eltern wollen, dann mache ich es. Aber wenn die Eltern sagen, nein, ich will mein Kind ohne Ritalin durch die Schule ziehen, dann akzeptiere ich das auch. Also ich verurteile Eltern nicht, die kein Ritalin ihrem Kind verschrieben haben. Es gibt noch andere Methoden, es gibt noch viele andere Methoden. Ritalin kann sehr gut wirken, das stimmt. Aber es tut eigentlich nur auf etwas wirken, auf die Aufmerksamkeitsstörung, also auf die schlechte Fokussierung, die kurze Aufmerksamkeitsspanne, die sie haben. Es ist ja ein Wegamin. Und jeder, der Ritalin nimmt, kann länger lernen. Früher haben Medizinstudenten, wenn sie die ganze Nacht durchgelernt haben, haben sie auch Ritalin genommen, mit oder ohne ADHS. Heute sagt man in Amerika, 40% der Studenten nehmen Ritalin für die Prüfung oder mehr. Also es ist ein Stimulantium, es ist in dem Sinn eine Droge, die einen wacher macht, sodass man dann besser lernen kann. Also von dort her tut es eigentlich nur eine Fähigkeit des Menschen verstärken und alle anderen Fähigkeiten von dieser Persönlichkeit nicht.
Das stimmt nicht, muss ich widersprechen.
Müssen Sie widersprechen?
Ja, Ritalin hat auch eine andere Funktion. Und zwar die, dass wenn das Medikament genommen wird, ich bin nicht ein Befürworter, ich bin auch nicht eine Gegnerin.
Nein, ich kann
nicht. Es hat aber auch damit zu tun, dass wenn gewisse Verhaltensweise gelernt werden, zum Beispiel wenn es Streitigkeiten gibt, dann kann so ein Kind andere Verhaltensweisen lernen. Es kann sein, dass das zum Beispiel zwei Jahre muss, also muss, wenn der Verstand nimmt, und dass die Kinder das Verhalten nachher, die Synapsen haben sich nachher wie können.
Das stimmt.
Also
das stimmt.
Den Aspekt darf man vielleicht nicht vergessen. Vielleicht
das stimmt.
Das stimmt. Und der andere ist der Leidensdruck vom Kind selber. Wenn ein Kind zum Beispiel sagt, Mami, ich bringe mich gleich um, wieder da immer der Sündenbock, das ist jetzt nur das Beispiel, Sündenbock müssen sein, dann denke ich, ist eine so eine Variante für die Familie sicher besser. Das ist jetzt so meine persönliche
Sache. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Also, man kann das Ritalin eine Zeit lang nehmen und mit dem Ritalin merkt man, wie man ja auch noch anders funktionieren kann.
Ja,
und man kann dann das so wie integrieren. Sie sagen, die Synapsen werden dann anders verschaltet, das stimmt.
Aber man darf nicht unter Zwang handeln, weil jetzt zum Beispiel die Leitung von der Schule das indizieren.
Ja, ja.
Sondern es muss der Arzt mit den
Eltern
und dem Kind indizieren.
Ja. Ja, ja, das stimmt absolut. Und das Hirn kann ja von vielen Seiten her beeinflusst werden. Und indem man Ritalin gibt, kann es besser fokussieren, kann dann auch besser aufpassen, kann auch besser Sozialkompetenzen lernen. Das stimmt durchaus. Und wenn es die mal gelernt hat, kann es die integrieren und kann es die je nachdem abhalten, wenn es Ritalin nicht mehr nimmt. Ja, mal. Nein, da bin ich ganz mit Ihnen einverstanden. Da sind wir gar nicht auf einer gegenteiligen Seite. Ich hatte einen Jugendlichen, der mal mitgemacht hat an einer Weiterbildung. Und der hat auch eine Zeit lang Ritalin genommen. Und es hat ihm etwas gebracht in der Schule, hat dann eine Lehre angefangen. Und dann mit 14 oder 15 hat er beschlossen, so, jetzt setze ich das wieder ab. Ich kann das jetzt alleine. Und hat das auch angebracht. Und genau so kann es wirken. Also ich bin nicht ein Gärtner, überhaupt nicht. Aber ich würde nie Eltern dazu zwingen, wenn sie dagegen sind. Und ich habe es nicht so gern, wenn man mir sagt, man muss unbedingt. Aber nein, nein, es kann auch sehr, sehr gute Wirkung haben. Man kommt einfach nur über eine Funktion rein. Aber das ist okay. Die anderen Hirnteile lernen dann unter dieser Funktion. Ja. Teil sagen auch unter Ritalin, sie fühlen sich nicht mehr so richtig sich selber.
Und nicht mehr gut, dann muss man auch wieder fragen.
Ja.
Ist das so?
Ja, genau. Und letztens hat mir eine Schulsozialarbeiterin gesagt, all die Kinder, die da Ritalin haben, die würden wie Zombies rumlaufen. Ja. Ich weiß es nicht.
Ist die Dosierung zu hoch oder ist es falsch?
Ja.
Jegliche Kreativität
weggeht,
ist es falsch.
Dann ist es nicht so gut. Ja.
Und die Eltern müssen auch mit dem Rebound übrigens umgehen.
Ja.
Nachlässt am Abend, ja. Das ist ein Thema für sich.
Ja.
Was ich dann auch zum Einstreuen.
Ja.
Und
mal.
Zu unterschätzen ist. Ja. Also, ich wollte jetzt da nicht recht fabrisch oder so.
Nein, ist schon gut. Sie bringen einen guten Aspekt rein, das stimmt absolut. Ich plädiere halt als Medizinerin, als Psychiaterin, plädiere ich dafür, dass möglichst das Umfeld unterstützt wird. Dass das Umfeld möglichst viel in der Interaktion mit diesen Kindern lernt, dann macht es das Leben interessanter. Also, wir kommen weiter. Und da sind wir auf eine Art beim sokratischen Lernen. Also, der Lehrer lernt genauso viel von den Schülern wie die Schüler vom Lehrer. Also, mit jeder Frage, die der Schüler stellt, lernt der Lehrer auch wieder etwas. Und in diesem Umfeld lernt mit diesen kreativen, ein bisschen ungewöhnlichen Kindern umgehen. In diesem Beziehungsumfeld lernt, mit diesen Kindern umgeht, dann gehen uns vielleicht nicht die 20% geistiges Kapital, menschliches Kapital, Potenzial verloren. Und dann kommen sie, in die Gesellschaft auch wieder zu gut. Und da gibt es, glaube ich, auch ein Buch, ich habe es selber nicht gelesen, die Indigo-Kinder, wo man sagt, wir brauchen die Kinder, damit sie uns neue Sachen beibringen. Und ich sage, Amerika ist wahrscheinlich bevölkert worden von vielen ADHS-Kindern, die man in Europa nicht brauchen konnte, die dann abgehauen sind auf Amerika. Und wahrscheinlich haben sie ein bisschen mehr dort. Aber ja, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber jetzt kehrt es wieder um. Und vielleicht noch etwas im Süden, also schon im Tessin, in Italien, in Griechenland, stellt man die Diagnose gar nicht, dann dort ist einfach südliches Temperament. Dort sind alle so, reden mit den Händen, schreien umeinander. Und dann ist es wieder vorbei. Und da sagt man auch, da hat es mal auch eine Untersuchung gegeben, wahrscheinlich ist rund ums Mittelmeer, ums Mittelmeer herum, ist auch selektioniert worden für ADHS-Kinder. Denn die sind schnell, die sind tiefig, schnell in der Aufmerksamkeit, alles gerade wahrnehmen, ganzheitlich wahrnehmen, und das sind gute Händler. Also, die haben dort sehr gut überlebt. Aber jetzt brauchen wir auch noch ein bisschen von den ADHSler, die sich ein bisschen ruhiger sich auf etwas fokussieren können und an dem vertieft arbeiten. Ich sage noch eins am Schluss. In der Psychologie hat man lange schon die beiden Persönlichkeitstypen beschrieben, extravertiert und introvertiert. Man hat sie aber nie irgendwie an eine genetische Komponente angehängt. Und ich sage, das ADS-Kind ist eher der introvertierte Typ Und das ADHS-Kind ist eher der extravertierte Typ. Und in dem Sinn kommt das Wissen da wieder ein bisschen zusammen. Und wir brauchen von beidem, und wir brauchen vielleicht auch noch ein paar solche, die beides nicht haben. Dann, man kann ja nicht einen Kuchen oder eine Rosine machen, sondern es braucht auch noch ein bisschen Mehl dazwischen. Ja, das wären so meine Gedanken zum Thema ADHS. Und jetzt dürften Sie mir Fragen stellen. Oder Ergänzungen machen. Ja.
Wenn jetzt in einer Klasse mehrere von diesen Typen sind,
ja,
teilen sogar Mischformen. Wir haben hier auf der einen Seite ADHS und hier ADHS.
Ja.
Und wir haben auch noch Mischformen.
Ja.
Und auch noch Sättigung mit besonderen Bedürfnissen aus der Klasse, wo zum Teil auch noch andere Lehrmittel haben.
Ja.
Was schlagen Sie da vor, wenn das natürlich Dynamiken gibt innerhalb
von, ja,
Personen, von diesen Kindern. Was
schlägt
Sie da vor?
Also, man redet ja dann oft von Mobbing.
Also Mobbing sind dann schon mehrere Lehrkräfte gegangen, innerhalb von dieser Klasse.
Ja.
Man sagt, eine Klasse ist schwierig. Versucht umverteilen. Da
gibt es noch
einen Kern. Haben Sie da irgendeinen Input?
Ja, als erstes würde ich dem Lehrer, der so eine schwierige Klasse hat, würde ich jemanden zur Seite stellen, der in den Unterricht kommt und beobachtet.
Klassenbegleiter?
Ja. Wo beobachtet? Also, ich habe in einer therapeutischen Gemeinschaft geschafft in England. Und der Maxwell Jones hat die Klinik etabliert, also therapeutische Gemeinschaft. Er ist ein ähnlicher Begründer wie der Basaglia in Bologna, also in Italien. Und er ist dann mal uns besuchen gekommen und er hat eine Gruppensitzung von den Patienten angeschaut. Er hat kein Deutsch können. Er hat nur geschaut, wer nach wem redet und wer mehr redet und wer weniger. Und so würde ich sagen, es muss jemand zuerst in die Klasse beobachten und schauen, was läuft, um die ganze Dynamik zuerst ein bisschen zu verstehen. Also, welches Kind hat welche Rolle, wie greift der Lehrer wann ein und dann schauen, wie könnte man es anders machen. Und dann muss man sicher die Kinder etwas anders gruppieren und vielleicht auch mehr intervenieren. Aber nicht im Sinn, Bestrafung sich ruhig, sondern anders ordnen. Also so wie ein Zirkusdirektor, heute hat man keine neuen Schauen mehr, aber mit Ross hat man noch. Und da hat Freddy Knie mal gesagt, die einen Ross, die wollen alles ganz richtig machen und die folgen wahnsinnig und die anderen machen es immer wieder falsch. Die sind eigenwillig. Und jetzt probieren wir es nochmal. Und wenn es aber nicht geht, dann üben wir es am Mittwochnachmittag nochmal. Ein bisschen so. Also dass man wirklich zuerst einen Begleiter reinholt, der beobachtet und nicht gerade schon auf die Fachspezialistin oder den Fachspezialist, der mit dem Problem kommt und dem Problem kommt und dem schon. Wie?
Was für eine Begleitung?
Das muss eine
Fachperson, eine Psychologin sein?
Es darf eine Psychologin sein, es könnte auch eine Sozialpädagogin sein. Aber man darf nicht zu fest gerade auf die einzelnen Kinder losstürmen und dort sind... Ja, ganz genau. Ganz genau. Und wo kann beobachten? Ja. Man sagt dem dann Soziogramm.
Soziogramm.
Ja. Und dann muss sie oder er nachher dann natürlich mit dem Lehrer besprechen.
Ja.
Und schauen, wie könnte man es anders anordnen.
Ja.
Also wie ich das gemacht habe mit dem Kind, das immer abgehauen ist.
Sehr gut, ja.
Ja. Aber nicht gerade das Symptom, das Symptom, das Symptom behandeln. Das bringt es nicht.
Eben,
alle Zirkusdirektor. Ja, alle Zirkusdirektor. Man könnte auch einen anderen Lehrer, man könnte sagen, du, ich komme da nicht rechts gang mit dieser Klasse.
Sehr gut.
Komm doch mal bei mir reinsetzen.
Ja.
Wo gehe ich rein, was mache ich, auf was reagiere ich, etc.
Ja.
Und dann voneinander lernen. Also Peer Supervision. Dass man untereinander. Das sollte man überhaupt viel, viel mehr machen, dass Lehrer einander helfen, in schwierigen Situationen sich gegenseitig zu unterstützen, dass man lernt, neue Methoden herauszufinden, etc. Ist das ein bisschen beantwortet?
Mal,
da ist eine Frage.
Ja, ich habe zwei Sachen. Einerseits finde ich auch, man sollte mehr ADHSler
oder
ADHSler ermuntern, selber den
Lehrberuf
zu ergreifen.
Haben Sie recht? Sie sind nämlich gut.
Das stimmt.
Das stimmt.
Er lernt selber, was man für Schwierigkeiten hat. es gibt ja jetzt so eine Freundin von mir, die auch ein Kind hat mit ADHS, macht eine Ausbildung, sie ist auch Lehrerin, ist Handarbeitslehrerin als ADHS-Coach. Jetzt habe ich mir fragen, also ich habe es ein bisschen mitbekommen, verschiedene Hochschulen wird das angeboten und ich finde das etwas super gut. Und dann würde ich fragen, ob Sie von dem auch schon gehört haben.
Ja. Ich bin nicht informiert, wo es überall gibt, aber es gibt ADHS-Coaches und ich finde das eine sehr gute Sache. Sehr gute. Und ich bin absolut mit Ihnen einverstanden, sollen ADHSler Lehrer werden, denn sie sind gut in dem. Ärzte gibt es auch viele, die ADHS haben. Mal, danke. Sehr gute.
Trotzdem müssen wir sich auch ein Netz an Unterstützung aufbauen. Also ich merke mich verreist in der Klasse, weil ich alles wahrnehme und dann erfahre ich selber. Also,
ja.
Das ist extrem herausfordernd.
Ja. Haben Sie kein Unterstützungsnetz?
Also ich habe jetzt nur gerade Stellvertretungen zwischen Ihnen. Aber, ja.
Mhm. Und dass Sie eine andere Lehrerin Ihnen nennen, ja. Oder?
Also da müsste ich eben schon aufbauen, aber ich merke, dass das für mich wie auch ein Hinderungsgrund ist, um wieder in den Job einsteigen.
Super, super.
Nein, ja. Ein Hinderungsgrund.
Aha.
Das ist mein
Oh je. Yeah. Ich habe gedacht, Sie wollen wieder einsteigen. Dann müssen Sie zuerst nehmen. Dann gehen Sie doch zuerst als Beobachterin.
Das Netz aufbauen und dann.
Ja, dann gehen Sie nicht als Lehrerin, sondern sitzen hinten rein bei einer Kollegin. Und schauen zu. Und schauen zu. Also, dass Sie dem Zirkus mal ein bisschen zuschauen können. Und Sie sagen ja, Sie nehmen alles wahr. Dann schauen Sie zu und dann besprechen Sie es nachher mit der Lehrerin. Das ist wunderschön, dann haben Sie nicht Verantwortung für Disziplin und Sie können ganz gescheit reden hinter dran.
Das
ja. Macht Sie das ein bisschen an?
Ich muss schauen, wer das annimmt.
Ja, ich meine, Sie sind der Hilfe, Sie gehen gratis, Sie verlangen nichts dafür, oder?
Umso besser. Ich nehme jetzt mal den Gedanken mit.
Nehmen Sie den mit. Ja, und ich meine, das ist interessant, wenn man dann so zurücksitzen kann und schauen kann, wie die das macht, was da so abläuft. Da kommt einem alles Mögliche in den Sinn, was man selber gemacht hat. Also mehr als Therapeutenlehrling. Wir haben unseren Meister auch immer über die Schulter schauen dürfen. Wir haben auf Video können beobachten, was er jetzt für Fragen stellt und wie und was. Und denke mir, oh, was hätte ich jetzt da gefragt, wie hätte ich das gemacht? Aber man hat überhaupt keine Verantwortung dafür gehabt. Das ist schön. Also ich würde mir das. Ich würde mir ein paar Lehrerinnen aussuchen oder Lehrer und dann so ein bisschen hospitieren, wenn man so sagt. Vielleicht macht sie das wieder lustig auf der Probe. Ja?
Also ich finde auch, das sind gute Ansätze. Also ich arbeite in einem Schulhaus und ich weiss, es hat dort auch mehrere ADHSler. Und ich habe mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die hat Zeichnen gegeben. Nein, Deutsch habe ich noch geben, in einer ganz schwierigen Klasse. Und sie selber war ein ADHS gewesen. Und die hat sowas von gelitten. Und ich merke einfach, ich habe das schon mal diskret angesprochen, ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass in der Schulzimmer und in den Schulhäusern ist das sowas von nicht oft, also noch nicht bekannt. Also wenn ich hüte mich, das zu sagen. Weil, ja, das weiss man. Ah, der heisst, ja genau ist das. Und ich komme nicht in die Schublade. Und ich finde, das ist so schwierig. Und dann ist man auf der Hut, oder? Also, und wir haben das aber, ich habe sie sehr fest gecoacht und sie hat gedacht, sie hat super gemacht, aber sie hat genau unter dem gelitten, dass sie hat alles wahrgenommen. Und die hat wahrgenommen, ob die Kinder sie mögen oder nicht. Und die hat sowas von gelitten. Und für mich ist das Ganze eine spannende Sache mit ihr, weil ich die viel älter bin als sie. Und habe gemerkt, ich habe das auch in jungen Jahren, ich habe nur nicht gewusst, dass ich das so erlebt habe.
Mhm.
Und von dort her denke ich, ganz aufpassen, weil einfach so, wenn man das sagt, also die einen Lehrer, die Handwerkslehrer sind ja auch ein bisschen unmöglich, oder? Wie die Kommentare dazugehen. Aber die Idee finde ich auch, es geht in die Richtung, dass man sich da öffnet und man müsste die Lehrzimmer oder die Schule einfach mehr informieren, um was das geht, so wie da bis jetzt
gekommen. Eine Möglichkeit für Sie ist auch noch, dass Sie, und das habe ich einem Klient von mir auch geraten, dass sie nicht mehr als Lehrerin einsteigen, sondern dass sie als Lerntherapeutin einsteigen. Und dann mit einzelnen Kindern arbeiten. Dann haben sie mehr als 1:1 oder eine kleinere Gruppe. Dann können sie sehr fein auf die Kinder eingehen und können den Lehrer, die gerne so der Zirkusdirektor sind, die Arbeit abnehmen, dass die Kinder nicht runterkommen. Das ist auch eine Möglichkeit. Und wir haben nicht genügend gute Lerncoaches. Und, also das habe ich noch nicht gesagt, aber viele von den ADHSler und ADHSler haben oft noch Lernschwierigkeiten, also eine Legasthenie oder eine Dyskalkulie oder irgendeine Lernschwierigkeit. Und dann dort ganz genau beobachten, wie das Kind jetzt da den falschen Weg macht oder über die Schwelle nicht kommt. Das wäre vielleicht interessant. Wäre das eine Möglichkeit für Sie?
Ich gehe gerade nächsten Samstag an
ein Kursthema lernen. Eben, sehr gut. Sehr gut. Aber das Einsitzen in der Schulstunde ist trotzdem interessant. Ja, dann sehen Sie ja, was da alles verkehrt abläuft. Aber Sie müssen es dann nicht ändern. Das ist schön. Da ist eine Frage.
Ich staune immer noch, wie
viele
Fachleute zu wenig wissen über ADHS. Also ich habe meine Tochter...
Und Fachleute, da meinen Sie Ärzte? Oder?
Die Psychologin hat gesagt, ADHS ist nicht vererbbar.
Ach was.
Das gibt es immer noch.
Ja, ich weiß.
Ich weiß nicht, wie kann man die Fachleute noch ein bisschen mehr sensibilisieren.
Ach, ich weiß es auch nicht. Also, noch vor ein paar Jahren, ja, vielleicht 20 Jahre, 15 Jahre, da haben noch Psychiater gesagt, das gibt es gar nicht. Also, früher haben wir gesagt POS, also psychoorganisches Syndrom. Und da habe ich mal einen Kinderpsychiater gefragt und der hat gesagt, Psychopathologie ohne Signifikanz. Seit man jetzt die bildgebenden Verfahren hat, wo man das alles darstellen kann, kann man es nicht mehr leugnen. Also, wir Mediziner sind natürlich sehr materialistisch, mechanistisch eingestellt, wir müssen alles sehen. Und seit man das sieht, kann man es nicht mehr leugnen. Aber, und dann auf einmal ist ganz viel Literatur rausgekommen über ADHS im Erwachsenenalter und so weiter. Und ganz viele Spezialisten, aber auch andere Akademiker haben sich auf das Thema gestürzt, so wie Historiker oder Germanisten, und sagen, es sei nur eine blöde Mode. Und nein, es sei nicht vererbt, man würde es nur viel diagnostizieren und Geld verdienen damit. Mhm. Es stimmt einfach nicht. Es ist genetisch vererbt, es kommt in Familie vor und man kann es nicht wegreden. Psychologen haben natürlich keine medizinische Ausbildung, aber das ist eigentlich kein Grund, zum behaupten, dass sie nicht genetisch vererbt. Auch Mediziner, also das heisst ja nicht, das Gen führt dann zu dem. Man redet von einem Genlocus. Und der Genlocus, das heisst ein Ort, wo verschiedene Gene sind, das kann es auch noch andere Mischungen haben, der ist bei all diesen Diagnosen weitgehend übereinstimmend. Nicht genau identisch. Kein Mensch ist identisch wie der andere. Kein Genset ist genau gleich wie das andere. Es ist immer eine riesige Mischung. Also, ich habe ja gesagt, wir sind Bastarden. Aber es ist ganz klar, es läuft in der Familie. Und da dürfen Sie sagen, ich bin anders informiert. Mhm.
Ja klar, aber ich habe doch gesagt, dass ich es nicht. Es ist ja nicht vererbt.
Ja, nur, also, wissen Sie, an sich ist es wurscht, ob man es benennt oder nicht. Man kann XY sagen oder Strubelpeter oder Zappelphilipp oder Superkasper oder irgendetwas. Der Superkasper ist schon die Essstörung. Ja. Man muss es gar nicht benennen. Man muss einfach wissen, wie damit umgeht. Und der Perry, ein Kinderpsychologe, glaube ich, ja, er ist jetzt schon lange emeritiert, der hat mal an einer Tagung ungefähr 10 verschiedene Ausdrücke verwendet für das Wort ADHS. MBD hat es auch eine Zeit lang geheißen. Minimal Brain Dysfunction. Es hat x Ausdrücke dafür gehabt. Und eigentlich ist es wurscht, wie man es nennt. Man muss es noch nicht einmal benennen. Wir sagen, das Kind hat die und die Eigenschaften. Und wenn das Kind die und die Eigenschaften hat, ist es wichtig, dass man auf das und das und das Acht gibt. Wir müssen es gar nicht benennen. Wir müssen es überhaupt nicht diagnostizieren. Wir müssen es nur warnen. Ist ja?
Das Kind, wenn man es nicht benennt, es muss mit dem weitergehen, wie der Erwachsene mit dem, und ist es gut, wenn man es doch einmal benennt? Oder?
Das ist immer so ein bisschen schwierig. Wenn man es bei den Kindern früh benennt, dann sagen sie, also, und es kommt immer ein bisschen darauf an, dann sagen sie, ja, ich weiss, ich bin nicht ganz bach, oder ich bin ein bisschen blöd, oder ich bin das, oder ein bisschen und darum, als Mutter von einem Kind würde ich es wahrscheinlich nicht unbedingt benennen. wenn sie in die Pubertät kommt, dann würde ich vielleicht sagen, es könnte sein, dass. Also ich taste mich auch so ein bisschen vorsichtig an die Leute an. Und auch wenn ich bei einem Erwachsenen sehe, das ist ganz sicher ein ADHSler, sage ich es nicht immer. Sage ich es nicht immer.
Würde es denn nicht dienen, das zu verstehen?
Ja, also eben, ich taste mich dann so ein bisschen an und sage, sie gehören vielleicht ein bisschen in das Spektrum rein. Und haben sie sich schon mal ein bisschen mit der Literatur befasst? Und dann gehen sie dann an mich schauen und dann sagen, oh, die Augen sind mir aufgegangen. Ja, jetzt verstand ich vieles. Und manchmal sage ich es vielleicht zu spät, manchmal zu früh, es ist schwierig. Und man muss so ein bisschen herausfinden, wann gebe ich dem Kind einen Namen. Aber viele, wenn sie selber einen Namen dafür wollen, also wenn sie so am Suchen sind, wenn man ihnen dann die Etikette gibt und sie gehen in der Literatur nachschauen, dann sind sie innerlich erleichtert.
Ja. Ja. Selber das
erkennen, ja, haben Sie recht. Ja. 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 Ja.
Also ist das wichtiger, wie nachher ein Kind sagen, du hast
das? Absolut. Da haben Sie absolut recht. Es ist wichtiger, dass die Eltern es bei sich erkennen.
Um sie abzulehnen, wenn
genau. Sie ganz genau. Ganz genau. Ja. Und es gibt viele Eltern. Also früher hat man, also die Erwachsenen, die haben es noch gar nicht diagnostiziert bekommen. Und das Kind hat es jetzt und dann schaut man zurück als Fachperson. Ja, da ist es wahrscheinlich auch. Und wenn die Eltern das selber ablehnen, nur beim Kind sehen, das ist nicht so gut. Ja. Und wenn es die Eltern bei sich selber sehen können, dann können sie wahrscheinlich auch besser damit umgehen. Weißt du, das ist vielleicht das. Vielleicht gehört das.
Vielleicht Elternarbeit zusammen mit Lehrern, Eltern wichtiger wie die Arbeit mit dem Kind?
Ja, absolut. Absolut. Ja. Ja, ja, ja. Ich muntere Eltern natürlich immer dazu auf, dass sie mit den Lehrern reden. Aber wie sie gesagt hat, unter den Fachpersonen ist zum Teil noch viel Unwissen oder Ablehnung und bei den Lehrern zum Teil auch.
Und ist es wichtig, auch zum Beispiel als Lehrperson zum Beispiel mal mit der Mutter oder den Eltern reden?
Absolut, absolut.
Mit dem Wissen, dass es
ja.
Ist?
Ja, ja.
Also,
ja. Also, ich habe immer dafür plädiert. Wie meinen Sie? Ja, klar. 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 Also ich tue sehr vertreten, dass Eltern und Lehrer miteinander reden. Sie wollen ja beide nur das Beste für das Kind. Vielleicht auf eine andere Art. Und es ist ganz schlecht, wenn Eltern und Lehrer hintereinander kommen. Denn dann kommt das Kind in einen Loyalitätskonflikt. Und das ist nicht gut. Also ich habe auch so Tagungen veranstaltet, wo ich probiert habe, Eltern und Lehrer zusammenzunehmen. Es ist ganz eine wichtige Sache. Ja? Ja?
Wenn die Kindergärtnerin hätte nicht über unsere Tochter, über unsere Beobachtung zu uns geredet, es hätte keine Diagnose gewesen für meine Tochter.
Mhm.
Und, ich bin so dankbar.
Schön, schön. So schön. Die Lehrerin hat sie darauf aufmerksam gemacht. Super, super.
Es hat alles erklärt.
Ja, ja. Es fällt wie Schuppen von den Augen. Ja, ja. Toll.
Es muss unbedingt Kommunikation.
Ja, zwischen Lehrer und Eltern ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich kann nur alle dazu auffordern, ob Lehrer oder Eltern. Ja.
Jetzt, ich habe eine Frage, ADHS, ADHS. Also ich denke immer, dass es ADHS ist viel schwieriger zu erkennen, ja eigentlich.
Stimmt.
Also ich habe einen Sohn, der ADHS hat. Der ist als Kind, das ist ein super, also das ist das einfachste Kind gewesen, zum Zusammenleben, kreativ, unglaublich kommunikativ. Es war einfach ein super Kind gewesen.
Ja.
Und in der Schule war es einfach nur ein Horror meistens gewesen. Aber wenn ich, das ist so, was sie sagt, wenn man ist das gesagt hätte oder wenn wir eine Ahnung hätte, warum, wäre es viel, viel einfacher.
Ja.
Und ich glaube,
ja.
Das ADHS-Kind ein Vorteil, weil er fällt natürlich sehr
schneller. Stimmt, stimmt, stimmt. Sie haben absolut recht. ADHSler fallen sofort auf, um die muss man sich kümmern. Die ADHSler gehen verloren. Mhm. Die gehen unter, die gehen in der ganzen Klasse unter und die Lehrer vergessen sie oft auch. Und wenn sie dann rauskommen, dann können sie sich ganz komisch benehmen. Genau. Und dann versteht kein Mensch, was da abläuft. Also als Schutz tun ADSler sich entweder zurückziehen, so Abwesenheitsverhalten, sie ignorieren alles, oder sie tun irgendein komisches Verhalten an den Tag legen. Genau. Ja. Was war bei Ihrem Sohn der Fall?
Beides.
Beides.
Der Rückzug war extrem in einer Fantasiewelt.
Genau.
Unglaublich.
Ja.
Also das ist eigentlich, das ist der Vorteil, wenn er zu Leuten vertraut hat oder zu anderen Kindern, hat er enorme Fantasien, extrem gut gespielt immer.
Das glaube ich, ja.
Und da war er immer der Leader, weil er halt die beste Idee hat.
Okay.
Aber nachher ist es natürlich in der Schule, ist das Verhalten, weil bis er in einer Gruppe ist angekommen oder in einer Gruppenarbeit hat, ich kann sagen, ich will auch in die Gruppe, ist es schon zu spät
gewesen.
Ja, ja. Und dann natürlich hat er sehr viel abgegeben. Und was er nie gespielt hat, ist, wenn es langt. So, dass Nähe, wenn habe ich zu viel gesagt oder wenn
sie
mich
zurückgeholt
oder
dass sie mich kennen. Ja, das sagt man dann, dass sie Autisten und die würden nicht merken, wenn sie es nicht machen dürfen. Ich denke, an sich sind sie nicht, sie sind ja sehr sensibel, aber wenn sie dann mal in Fahrt kommen, dann kennen sie es nicht mehr. Genau. Und dann fahren sie, das ist eben dann das Dickköpfige. Und dann merken sie es nicht, wenn es im anderen lenkt. Ja. Dann ist dann die Sensibilität weg.
Also in der Gruppe vor allem?
Ja.
Mit Einzelnen?
Mit Einzelnen nicht. Nein, aber in der Gruppe, ja. Puch, da steuert es dann durch. Ja. Und da muss man sie wieder rausholen. Und da braucht es Lehrer, die das wahrnehmen, die das bemerken und dann doch ein bisschen helfen. Und auch wieder nicht einfach bestrafen, sondern helfen. Führen. Man muss sie führen. Aber stimmt, sie gehen viel mehr verloren. Ja. Und da geht uns auch viel Potenzial verloren.
Ja.
Weitere Fragen, ja?
Braucht es denn eine Abklärung von Seiten, von, wenn eine Lehrperson wahrnimmt und das den Eltern möchte übermitteln? Braucht es denn die Abklärung?
Ich persönlich sage nein. Ich selber mache überhaupt keine psychologische Abklärungen. Ich mache alles nur aus der Anamnese. Also ich lasse mir beschreiben von den Eltern, vom Lehrer und ich beobachte. Aber weil es ja immer noch als Diagnose gehandelt wird, sagt man natürlich, man muss eine saubere Diagnose stellen. Und dann kommt dann die Genauigkeit. Und dann kommen zum Beispiel ADSler, die kommen dann zur Psychologin. Da ist nur eine Person gegenüber, da können sie bestens aufpassen, läuft alles gut, wunderbar. Nein, die hat kein ADS. In der Gruppe ist alles weg. Und für mich braucht es die Abklärungen nicht. Für mich ist viel wichtiger, dass man fragt, also dass man das Umfeld fragt, wie es ist, und das längt mehr.
Wenn Sie jetzt eine Lehrperson dann hätten und würden beraten, das würden Sie dann empfehlen, die Lehrperson, dass sie so etwas den Eltern durchgibt?
Ja, doch. Ich würde der Lehrperson sagen, ich glaube, es handelt sich um das und das, und wegen dem müssen wir auf das und das Rücksicht nehmen, aber sie müssen nicht unbedingt das Kind abklären.
Also es ist einfach insofern wertvoll, wenn man es macht, weil vor 9 gibt es einen IV, möglicherweise. Und das ist höchst relevant.
Wegen Zahlen, ja.
Einfach noch zu sagen, wer eine Diagnose hat, auf die, wie soll ich das nennen, Disposition wird...
Ja, ich weiß auch nie, wen. Disposition, kann man sagen.
Ja, Disposition. Da finde ich das sehr wichtig, dass es abgeklärt ist vor 9.
Ja.
Das ist jetzt noch meine
Position. Das stimmt. Bis jetzt hat die IV mich gezahlt, aber jetzt fängt sie an zu verweigern. Ja,
sie zahlt immer noch.
Zahlt, ja, je nach Kanton. Also,
in Zürich ist es
so. Das ist gut, ja. Im Aargau nicht mehr, glaube ich. Aber ja, aber wissen Sie, wenn man ja Hilfe holt, also ich will an erster Stelle ja Hilfe fürs Umfeld, dann kann man es über die Erwachsenenpsychiatrie machen, dann, das ist in der Grundversorgung. Also die Mutter kann beraten werden, die Lehrerin kann beraten werden und das kann man dann so verrechnen. Also über Erwachsenenpsychiatrie. Wenn sie Sondermaßnahmen von der Schule brauchen, also wenn sie Zusatzkraft braucht, dann müssen wir wieder Diagnose haben, denn sonst wird nicht bezahlt. Sonst wird nicht bezahlt. Also wegen Bezahlen müssen wir es abklären. Wegen dem Umgang mit dem Kind nicht unbedingt.
Ja, richtig.
Wären Sie einverstanden? Ja. Klar, ich meine, wenn man genauer abklärt, dann sieht man auch, wo die Schwächen und wo die Stärken sind. Das kann wieder interessant sein. Und das kann wieder für die Lehrperson interessant sein. Dann weiss sie so ein bisschen, was das Profil ist. Aber viele Kinder gehen nicht gern. Und ich habe viele Erwachsene, die sagen, ja, und dann haben sie mich zum Schulpsychologen geschleppt. Und ich war immer der Double gewesen und weiss ich noch. Also viele erleben es als dramatisch. Und dann würde ich es nicht machen. Aber wenn die Kinder das noch lustig finden, dann habe ich nichts dagegen. Das sind teure Abklärungen. Früher hat man sie an der Epiklinik gemacht in Zürich. Jetzt gibt es viele Psychologen, die es machen. Kostet natürlich alles Geld. Aber ich sage nicht, man muss abklären, um mit dem Kind umgehen zu können. Es kann hilfreich sein. Und wenn man eine Bezahlung will, dann muss man es machen. Und sonst müssen wir es über die Erwachsenenbehandlung, also über die Psychiatrie, aber natürlich bei jemandem, der etwas davon versteht. Da ist eine Frage.
Also ich arbeite mit Pflegekindern und Einsatz. Ich arbeite mit Pflegekindern und ein Kind hat die Diagnose ADHS.
Ja.
Und was jetzt spannend ist und ich so ein paar Fragezeichen habe, in der Schule ist es aber nicht so auffällig.
Ja.
Zu Hause in der Pflegefamilie, da gibt es richtig Gas.
Ja.
Und da gibt es da jetzt so eine Mischdiagnose oder. Wie schafft das Kind in der Schule dann doch nicht so aufzufallen wie dann zu Hause?
Das ist noch häufig so bei den ADHSler. In der Schule, da wollen sie es gut machen, da wollen sie lernen, da wollen sie gut ankommen. Da reissen sie sich wahnsinnig zusammen. Und sie kommen heim und pang, und alles geht auseinander.
Also vielleicht auch diese Energie, die dort
rauskommt, und dann halt ein bisschen mehr. Ja, genau. Und da sage ich dann meistens, sind sie froh, dass es die Heime das rauslässt und nicht in der Schule. Die Heime ist schon ein Übungsfeld. Und da muss man die Zügel etwas freier geben. Und dann muss man halt schauen, was kann man machen mit dem Kind. Wenn es sportliche Kinder sind, dass sie möglichst viel Sport machen dürfen. Wenn es musikalische Kinder sind, dass sie das Instrument lernen dürfen. Also, dass sie viel Aktivität dürfen haben. Also, geordnete Aktivität. Nicht nur einfach wild durcheinander. Sie dürfen auch helfen im Haushalt, also Bauernkinder, die sind dann Traktor gefahren, haben Kühe gemolken und so weiter und so weiter. Heute ist das Kinderarbeit, dann dürfen wir es nicht. Aber die Kinder fordern und beschäftigen. Also ihnen viel Anregungen geben. Sie brauchen das. Das Schlimmste ist die Langeweile. Aber sie müssen auch ein bisschen aus dem Ruder laufen. Ja. Und mir ist lieber daheim als...
Ja, das
schon. Ja. Das Gegenteil ist ja die ganz gut erzogenen Kinder, die dann politische Aktivisten werden und Bomben legen. Ja, das gibt es einige solche Geschichten. Ja. Die Heime ist alles eingegangen und rigid und folgsam. Und also der, der da den Berry, den israelischen Ministerpräsident, umgebracht hat, das war so einer. Ein orthodoxer Jude. Absolut brav, die Heime. Total rigid und dafür Bomben gelegt. Also lieber die Heime frech sein und Zeug machen als offen. Denn die Heime ist Übungsfeld. Ja. Da dürfen sie sogar sich ein Kompliment machen. Bei mir getraut er sich, sich selber zu sein. In der Schule, da strengt er sich an. Da ist eine Frage.
Ja, also, nein, mehr als Ergänzung. Ich habe meine mittlerweile erwachsenen Kinder, die, wenn ich das Elterngespräch hatte, sind die in den Himmel gelobt worden, von wegen Sozialkompetenz und wie tolle Kinder und auch nachher, wenn sie eine Arbeitsstelle hatten und ich habe daheim gekämpft.
Ja.
Also wirklich kalt, wie es zum Gehen nicht mehr, gar nichts. Aber in der Schule und beim Arbeiten.
Ja. Ja.
Aber perfekt.
Ja, das ist genau das. Und wie haben sie es überlebt? Sie sind auf jeden Fall noch da.
Ich bin ja mit Kotin. Nicht so viel daran geschafft, weil ich immer versucht habe, auch jetzt im Job wirklich so wie ein Vorbild zu erziehen.
Ja.
Und da ich ja nicht so ein gutes Vorbild konnte sein, habe ich dann auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt da irgendwie rigid kann sein.
Ah, okay, das stimmt, ja. Ja.
Ja.
Da haben sie relativ viel Freiheit gehabt.
Nein. Ich glaube, trotzdem ganz eine klare Linie, was geht oder nicht. Ja. In dem Sinne, sie haben dreckig werden
können. Ja,
und
sie ja, ja, ja,
ja, ja, oder ja, so.
Ja.
Ja. Ja, man kann sagen, weniger ist mehr, also 5 Grad sind ein paar wichtige Prinzipien und bei denen bleibt man.
Ja.
Das ist wichtig.
Das ist jetzt mehr also als Job. Ich habe 2 Erziehungsgrundsätze gehabt.
Aha.
Und die habe ich easy durchgezogen. Und
42? Oder was?
2!
Ah, oh, sorry. 2 Grundsätze, sorry. Was ist das gewesen?
Erstens, keine Schlangen im Haus.
Okay.
Und zweitens, kein Che Guevara-T-Shirt.
Ah! Und sonst nicht? Sehr gut! Das macht Schule! Sehr gut! Kein Che Guevara-T-Shirt. Da haben Sie natürlich viel damit ausgesagt. Also diese Art von Kampf. Ja, klar, klar, klar. Diese Art von Kampf haben Sie nicht akzeptiert. Andere haben den Che Guevara verehrt.
Ganz viel Gutes gemacht, aber er hat
ja,
ganz
viel kaltblütig umgebracht. Ja, ja, nein, ich finde es gut.
Der Gesamtmensch, nicht nur eine
Leistung
stimmen, sondern der Gesamtmensch.
Ja, ja, ja. Da haben Sie ein typisch sehr gutes weibliches Prinzip haben Sie da vertreten. Da sind Sie ein gutes Vorbild
gewesen. Warum ist das ein weibliches Prinzip?
Wir schauen das Ganze an.
Okay.
Ja, wir sind ganzheitlicher. Ja. Also wir tun nicht einer intellektuellen, tollen, hochstehenden Leistung das Leben opfern. Das ist immer das Ganze. Und ich meine, das ist ein weibliches Prinzip. Und der Che Guevara ist ein Gegenpol. Es gibt noch mehr von denen. Okay. Weitere Fragen? Ja?
Wenn jetzt ein Kind unglaublich Freude hat, also Rettertext, mhm.
Mhm.
Also wirklich brutal auch, ja. Und man sagt dem Kind, bitte sing die Texte nicht. Weil sie sind frauenfindlich, sind Macho-Texte. Und das Kind bringt das brutal gut und alle Kinder finden das mega
begeistert. Und
sind ja. Nah. Ja. Und ich bringe das Kind nicht dazu, dass die Texte kommen immer wieder und jetzt singen es auch noch andere.
Mhm. Ja, das ist das Problem. Also ich habe nur...
Zum Beispiel ein Satz ist, ich bekomme nicht Mamas Liebe, dafür bekommst du Papas Schwanz und so. Und dann muss ich sagen, hey, sorry, aber nein, jetzt schläft es. Nein, aha. Das ist so wie...
Da,
ich erkläre dem Kind, warum, und er findet, nimm das nicht so, komm, chill in die Base, nimm es nicht so.
Mhm.
Und dann muss ich sagen, ja, jetzt soll ich mal genau sagen, was das bedeutet und...
Da würde ich auf das Prinzip vom Che Guevara-T-Shirt, das nicht akzeptiert worden ist, zurückgreifen. Also ich würde das ausdehnen in eine Diskussion, und zwar eine Diskussion zwischen männlich und weiblich.
Ja.
Buben und Mädchen. Mhm. Und was ist der Bub und was ist das Mädchen? Mhm. Und was ist wichtig bei den Männern? Und was ist, also da würde ich ganze Diskussionen, ganze Klassenstunden daraus machen. Also zuerst mal so anfangen. Und ich weiß nicht, ob immer noch Aufklärungsunterricht in der Schule gemacht wird. Die meisten haben sich ja schon selber aufgeklärt über das Internet oder eben dann über solche Texte da. Und dann aber würde ich wirklich klar meine Prinzipien sagen, das ist Frau, das ist Mann. Und ja, man kann Sexualität für Reklame verwenden. Mhm. Man kann Sexualität verwenden, um den anderen abzumachen. Man kann, also ein Fluch ist ja, ich fick deine Mutter. Also, mhm. Ja.
Und häufig.
Ja, genau. Ja. Man kann sogar im anderen seine Mutter sexuell disqualifizieren. Und das ist ja da der berühmte Zidane, hat er geheißen, glaube ich.
Ich
ja, der Fußballer, der von einem so angeschwätzt worden ist auf dem Fußballfeld und dann hat er den mit der Stirn gerammt und jetzt ist er Trainer. Also da kann man das alles darstellen, wie das gemacht werden kann und wie da Grenzüberschreitungen passieren. Aber schlussendlich gehört Sexualität in den Intimbereich, ist zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau, aber im Intimbereich, wo man eine Beziehung hat. Und das ist ein totaler Missbrauch, wenn das einfach so umgeschleudert wird. Und da bin ich dagegen.
Aber das sind Songs.
Ja.
Capital Bra, das sind Songs, die gerappt werden.
Ich weiß. Und darum, so wie sie kein T-Shirt hat von Che Guevara, können sie sagen, darum verachte ich diese Songs. Und wenn sie noch so gut sind, ich verachte sie, weil sie mit solchen Mitteln arbeiten. Und ich könnte auch sagen, indem man mit Sex schafft, da holt man sich immer gerade ein paar Stimmen, weil das immer alle darauf anspringen. Es ist viel schwieriger, mit einem anderen Thema etwas Interessantes zu machen.
Und dann thematisiert natürlich einen Missbrauch von daheim und verarbeitet das natürlich in dem Song. Da geht noch viel weiter.
Was läuft dann für einen Missbrauch daheim?
Also jetzt in dem Song.
Ja.
Der Sänger tut eigentlich seine Missbrauchsgeschichte.
Ist er missbraucht worden?
Ja, das tönt so.
Okay, dann müssen Sie das noch sagen. Aber dann sind wir wieder im Bereich, wie wir Psychiater zum Teil sind, dass wir zu Voyeuristen werden. Also, dass wir mit Leiden von Menschen Show machen. Und das hat auch seine ethische Grenzen. Und ich würde zu einem auftragen, mach du mal selber einen Song über etwas, ohne dass du so Hilfsmittel verwendest. Also, so einen würde ich Kinder dazu auffordern, dass er selber einen Rapper-Song macht. Ja.
Gar nicht so dumm.
Also, das Schöne ist ja, dass sie gerne rappen
wollen. Ja, das ist gut. Auch, ja.
Mauer drinnen von der Welt.
Das ist genial.
Und dann könnte man vielleicht als Erziehungsperson wirklich andere Raps suchen.
Ja.
Man darf dann auch reden, so viele zu anderen dürfen. Aber wie immer sind.
Er schmückt sich mit dem.
Die anderen finden das dann noch mega original
und lustig. Und da würde ich sagen.
Aber da würde ich
als Erziehungsperson nicht einfach nur sagen, ich will das nicht, sondern wirklich das disqualifizieren und sagen, warum sie es disqualifizieren. Ich finde das primitiv, ich finde es grenzüberschritten, ich finde es geschmacklos. Und man macht mit einem Leid, das der wahrscheinlich gehabt hat, macht man sich gross, breit. Und dann würde ich den Auftrag geben, er soll mal einen Rap machen von sich. Er soll selber einen Rap machen. Ich würde überhaupt mal verschiedene eigene Raps machen. Die schmücken sich ja alle mit fremden Federn. Ja, in dem sind da so unmögliche Raps verändert. Ja. Ich habe den Eminem-Film gesehen. Also, das war ein Rapper, ein Weißer, der gegen einen Schwarzen gerappt hat. Und am Anfang ist der Schwarze immer oben aufgeschwungen. Und der Weiße hat dann, der Eminem hat fast so aufgegeben. Und wenn man genau geschaut hat, wie es gelaufen ist, man hat den anderen so beleidigt, dass er die Fassung verloren hat. Und der Eminem hat es dann fertiggebracht, bei sich zu bleiben und die Fassung nicht zu verlieren. Und um das geht es eigentlich. Die wollen ja alle provozieren.
Voilà, ja. Das ist so.
Ja, und sie provozieren eigentlich mit fremden Federn und mit primitiven und mit grenzüberschreitenden Sachen. Ich meine, in der Kunst gibt es viel so Zeugs, wo über Grenzen rausgeht. Aber da dürfen sie sagen, das finde ich geschmacklos und ich will jetzt von deren Rap. Und dann wird geschaut, wo eine Grenze überschritten ist und was nicht akzeptiert ist.
Merci. Und ich finde es so wichtig, so Fluchwörter und Sachen, dass man es wie, also ich mache als Lehrerin das eben so, wenn man so die Wörter hat, Fressi und Fick das und so. Die ganze Zeit, dann lasse ich die Kinder das mal sammeln, die Wörter. Und dann müssen sie es mal aufschreiben,
ja.
Schön mit kooperativer Lehrform und nachher kommen wir mal in den Kreis und dann nehme ich das an und sage, so, jetzt sagt mir mal das Wort und dann sagt er ein Wichser und dann schreibt er mal auf. Wichser. Und was ist jetzt ein Wichser? Und dann, Grüße, werden immer kleiner. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wirklich
konfrontieren
mit diesen Wörtern. Konfrontieren, aber im Sinn, nicht einfach sagen, das ist einfach nur böse und schlecht, sondern es ist wie aufzeigen. Ich habe die Erfahrung gemacht,
Sachen, wenn man es wirklich, wenn ich sogar wirklich mich mit dem beschäftige.
Ja. Das ist sehr eine gute Idee. Also da tun sie sich desensibilisieren. Man kann sie nicht mehr provozieren. Und sie reden ganz normal über die Sachen. Und sie tun sie, ja, das ist sehr eine gute Idee. Ja, sehr eine gute Idee. Und dann auf einmal ja, schleifen sie unter den Tisch. Ja. Sie werfen ja da mit Intimsprache umeinander, ohne dass sie eigentlich wissen, was sie sagen.
Sie merken, dass die Wörter eigentlich eine Kraft haben, ja. Oder? Und das etwas auslösen. Und was ich dann auch noch gemacht habe, dann habe ich so farbige Punkte gehabt. Dann musste ich nachher so aufkleben, also, und auch aufstecken. So finde ich das okay, das Wort. Finde ich das nicht ganz okay. Finde ich es gar nicht okay. Und finde ich es schlimm. Das hat dann auch so ein Bild gegeben. Das ist auch sehr interessant.
Sehr gut. Ja. Da haben Sie Ihre eigene moralische Entwicklung gemacht. Also selber entschieden, finde ich es okay, finde ich es nicht. Sie haben nicht einfach nur nachher gemacht. Und das ist gut.
Genau, und dann kann man auch mit dem schwierigsten Schüler nachher ein Gespräch gehabt und gesagt, ja, dann sagt er, ja, er sagt, man ist schon Wichser und so. Dann sagt er, ja, wenn du zum Beispiel mit einem Kollegen im Restaurant bist und sagst, also hast du dann auch Wichser? Und dann sagt er, ja, nein, also dann würde er es jetzt schon auch nicht sagen.
Sehr gut, sehr gut.
Wenn du so ein Gespräch entsteht, dann ist es nachher irgendwie, ist es wie, nicht mehr so die Kraft.
Ja,
ja. Sehr gut. Ja, es nimmt die Provokationskraft, nimmt es weg. Und sie lernen selber damit umgehen und es wird persönlicher. Und das andere ist ja sehr unpersönlich, wenn sie das einfach nachher sagen.
Ja. Aber es ist zum Beispiel auch eine Fähigkeit, wo ich selber als ADHSlerin halt einfach mit Kindern so Sachen, wie ich dann wie auch, da kommt gerade der Impuls, jetzt machen wir gerade das, jetzt
ja.
Machen wir gerade so, jetzt sprechen wir es gerade an, jetzt klären wir es gerade. Und das ist das, was ich so finde, was ich merke, was in diesem Beruf eben wirklich einen Vorteil hat.
Sie haben recht, Sie haben recht. Ja, stimmt.
Als Erwachsene 2015, aber ich war nicht lange in einem Psychiater, also schon als Jugendliche, ich war dann so Fremdgänger, gekifft und Drogen und fast in der Schule aus Skaten gegeben. Und ja, also dann halt bis 35 und dann habe ich irgendwann aus verschiedenen Gründen eine Erschöpfung gehabt und dann hat meine Hausärztin gesagt, was selber ADS-Kind hat, gehen sie es einfach abklären.
Ja.
Und dann habe ich es abgeklärt. Ich habe zwar schon mit also von dem Psychiater früher zum Teil schon einmal Ritalin zum Lernen bekommen, aber er war jetzt ein Typ, der nicht seine Art war, das zu benennen. Ich habe das zwar ihm nachher ein bisschen übel genommen, weil ich jetzt persönlich finde, ich verstehe mich und mein Leben jetzt viel, viel besser. Ich kann auch besser auf meine Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Als ich zum Beispiel früher habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss da überall auch dabei sein und dann noch dort anrennen am Freitag und noch das. Und es ist ja alles so interessant. Und jetzt kenne ich mich so gut und weiss, ja, die anderen machen das, aber ich brauche jetzt Ruhe. Mhm. Und da muss ich auch nicht mehr mich irgendwie rechtfertigen vor mir selber oder vor anderen, sondern ich kenne mich einfach besser. Und darum finde ich jetzt, ist es für mich eine grosse Erleichterung. Aber ich finde, es ist genau wichtig, also so wie Sie jetzt einfach erzählt mit dem Neurotyp und der Disposition, dass man das auch in der Schule so diskutiert. Weil ich merke bei meinen Lehrerkollegen, also ich sage oft, wenn ich alles ADHS. Sie fragen mich, wieso hast du die ganze Zeit Brille an? Du bist jetzt sehr schön. Es könnte gar regnen kommen. Sag, ja, ich habe die Brille an, weil ich so lichtempfindlich bin. Das ist zum Beispiel auch etwas. Also von der Heiz versuche ich es zu erklären. Und dann merken sie, ja, also es ist nicht einfach irgendwie, ich bin jemand, der hier arbeitet und ich habe einfach gewisse Begabungen und auch gewisse Beeinträchtigungen. Und dann kann man ganz anders auch über das reden. Weil sonst wird das immer so in der Schublade. Das ist irgendwie das schlimme ADHS-Kind und so. Und darum, mein Wunsch wäre eigentlich, dass so. Und ich muss dann auch unter der Lehrerschaft, es gibt auch unter der Lehrer, dann so. Und ja, nein, ADS, das gibt es für mich nicht. Und das ist von der Pharmaindustrie gemacht. Und
ja, das wird auch gesagt.
Das. Ja, und ich finde, es wäre so wichtig, um eben diesen Kindern können, wirklich die können unterstützen, dass man so wie Sie jetzt das erzählen mit dem Neurotyp. Ich finde, so müsste es bei den Leuten ankommen. Und dann können so viele Leute auch wirklich unterstützen. Und darum, sie müssen das Buch schreiben.
Ich habe eins geschrieben über ADHS und Schizophrenie, quasi das Schlimmste, was daraus werden kann.
Ja.
Ich bin dran, etwas zu schreiben über die verschiedenen Diagnosen und probiere dann immer so ein bisschen den Weg zu erklären. Ja. Aber an dem habe ich 17 Jahre geschrieben, so lange kann ich nicht mehr brauchen.
Am Schluss sucht man einen ADHS-Lehrer, gesucht.
Ja. Man könnte mal so ein Inserat aufgeben. Das wäre noch lustig, das wäre noch originell, dass eine Schule mal Inserat aufgeht. Wir suchen Lehrerin oder Lehrer mit ADHS.
Also generell ist
es
so früh, also zum Beispiel meine Schwägerin ist auch in der Pharmabranche und sie sagt, in diesen grossen Konzernen werden bewusst, zum Teil in Amerika, also sie ist Australierin, werden nicht lange in New York geschafft, werden bewusst ADHS, ich weiß nicht, wie es deklariert wird, aber gesucht,
ja,
in Betrieb kommen zum Aufräumen.
Ja.
Da muss man noch etwas machen, das muss man umstrukturieren.
Ja.
Und dann geht ihr so von Betrieb
ja
zu Betrieb.
Ja.
Und das finde ich ist eben auch etwas, dass man kann Fähigkeiten nutzen kann.
Ja.
Und das finde ich wichtig, dass das auch die Schule nie kommt. Dass man das, weil die Schule ist schon sehr da sitzen und
ja,
an vielen Orten.
Ja. Sie wird diesen Kindern oft nicht gerecht. Also man darf die Schule da schon noch ein bisschen freier machen.
Ja.
Auf eine andere Art strukturieren.
Ja.
Ja, genau. Ja?
Ich bin ein erstaunt. Mich nimmt es Wunder, wie viele ADHSler gibt es überhaupt. Wenn ich da drin höre, habe ich das Gefühl, jedes da drin und Kind und weiss ich, was sind ADHSler, ADHSler.
Wie viel gibt es? Da variieren die Statistiken von 4-10% in der Bevölkerung. Ja. Aber ich könnte es wirklich nicht sagen. Nein. Eigentlich müsste man sagen, mehr.
Also wenn ich da drin höre, muss ja ich sagen,
viel
mehr.
Ja, sie finden... sie finden sich auch. Also Cordula Neuhaus sagt ja, they find each other, they bind with each other and they reproduce with each other. Also sie finden sich. Und an so einer Veranstaltung kommen wahrscheinlich eher solche, die daran interessiert sind, weil sie auch etwas davon haben. Ja.
Da habe ich eine Frage zu dieser Aussage, die ich jetzt gemacht habe. Es gibt ja dort das ADS-Beziehung, das Heft, wo ich eigentlich, also ich bin ADHS-Coach und Leute sehe ich eher, dass der Partner eigentlich sehr strukturiert ist und vielleicht die ADS-Partner dann eher so ein bisschen
chaotisch
und Partnerinnen dann sehr strukturiert auf Termin und hey, das muss schnell und das nicht vergessen und so weiter. Von dem her wäre das konträr zu der...
Was ich jetzt gesagt habe,
ja, genau,
dass sie sich gegenseitig finden. Der Mensch ist natürlich sehr ein anpassungsfähiges Wesen. Und ich würde sagen, unter den ADHSler oder auch ADHSler gibt es auch zwanghafte Leute.
Ja.
Also, okay. Wenn die Person merkt, dass Chaos merkt, dann tut sie gegenkorrigieren und wird dann fast zwanghaft.
Ja.
Und so können sich Paare auch ergänzen. Wenn der eine chaotisch ist, nimmt der andere die zwanghafte Schiene.
Ja.
Bei Geschwistern sehe ich auch, wenn der eine überaktiv ist und der andere nimmt dann die ganze ruhige Schiene. Also ein Bruder ist ADHSler und der andere Bruder ist dann ADHSler. Und sie tun sich gegenseitig noch aufsteigern. Mhm. Und da muss man schauen, wenn das zu sehr passiert, dann ist es für beide nicht gut. Mhm. Ist für beide nicht gut. Und manchmal kann das Gleiche dahinter stecken. Aber der eine ADHSler, der geht in Richtung Zwanghaftigkeit und der andere lässt einfach sein Chaos. Und je nach Situation, also wenn mehr Angst hineinkommt, wird man dann auch zwanghafter. Also das ist schon ein Kontrollversuch.
Aber es gibt auch Kombinationen, wo nicht beide...
Ja, klar. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Man darf nicht zu fest sein. Absolut. Ja, tun Sie wieder aus, weiter. Das ist schon gut.
Ich habe mich gerade noch gefragt, für ja? Zwanghaftigkeit, gibt es das auch so, wenn es gerade so zieht, also das haben die euch zum Teil nur auf gewisse Bereiche, oder?
Ja, also es gibt solche, die am Arbeitsplatz absolut zwanghaft sind, alles im Griff haben und die haben ein riesen Puff, messies. Und am Arbeitsplatz pingelig zwanghaft. Aber wenn dann das Puff mal eingerissen hat, dann ja, kommen sie nicht mehr draus. Ja, geht's schon. Und bei uns hat man den zerstreuten Professor, der nur an seiner Sache schafft und alles andere vergisst. Oder alles durcheinander macht. hat man mich so Witze erzählt, er nimmt dann den WC-Deckel mit, anstatt seine Akten ab. Das ist dann zerstreut. Zwanghaft zerstreut ist, glaube ich, auch irgendein Titel von einem ADHS-Buch. Gell? Ja. 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 Genau. Ja?
Gibt es auch Mischformen zwischen ADHS und ADHS?
Ich meine schon, also ich habe es noch nicht so ganz draussen, wie das im Hirn läuft. Also beide haben das emotionale Hirn, das sehr sensibel ist, sehr leicht erregt wird. Und der eine geht dann nach innen und der andere nach außen. Aber es gibt auch solche, die als Kinder völlig Zappelphilipp waren, ADHSler. Von einem weiss ich, der ist dann in die Psychiatrie gekommen und jetzt kennt man ihn nicht mehr. Aber Teil wechseln dann.
Ja, oder so auch in gewissen ja. Bereich. Also am einen Ort
ja,
sind
ja, ja, ja.
Versuchen, ja, auf die andere Seite, ja, sind ja so eher aktiv,
ja,
auch motorisch.
Ja, 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 ja.
Das ist so
unterteilt. Ja, dass sie an einem Ort so sein können und am anderen so. Oder dass sie Phasen haben, wo sie so sind und Phasen, wo sie mehr so sind. Ja, es gibt durchaus auch diesen Wechsel.
Also im Hirn ist, glaube ich, ich weiss es aus dem Neurofeedback. Ich habe selber Neurofeedback gemacht und mit meinem Sohn auch.
Ja.
Und die Therapeutin sagt, dass es wirklich irgendwie 6 bis 7 verschiedene Formen, so Zusammensetzungen mit je nach Hirnareal, wo man dann noch daran arbeiten kann,
ja,
dass man sich besser konzentrieren kann, dass man besser relaxen kann. Und ja, also sie sagt, eigentlich jetzt als Neurofeedback-Therapeutin, dass es durchaus so Mischformen gibt,
ja,
rein nach den Messungen im Hirn, die sie macht.
Ja. Ja, ja, das stimmt. Eben, das Hirn ist ein sehr komplexes Organ und man kann von verschiedenen Seiten her sich steuern. Und das kann bei den ADHSler auch passieren, dass sie mal von dort her kommen. Und am Neurofeedback, die sehen ja dann das auf der Hirnkurve, welches Areal jetzt da aktiv ist und welches unteraktiv ist. Neurofeedback ist sehr eine gute Methode und überhaupt nicht schädlich.
Ja, kann ich sehr empfehlen.
Ja, kann man nur empfehlen.
Ist das etwas, was man nebst Ritalin, also eben auch eher könnt, oder einfach auch könnt empfehlen?
Absolut. Ich empfehle allen Neurofeedback. Aber es wird von der Krankenkasse bis jetzt nicht bezahlt.
Zum Teil delegiert von Psychologen irgendwie.
Ja, man muss irgendeinen Trick anwenden. Oder die Physiotherapeuten machen es, ja, und sagen, es sei Physiotherapie, aber sie machen Neurofeedback. Man muss so ein bisschen seinen Weg finden. Aber es ist eine sehr gute Methode.
Was gibt es denn noch für Methoden?
Was gibt es noch für Methoden? Also, Regelmäßigkeit ist etwas Wichtiges. Also, dass man in den Alltag von diesen Menschen eine gewisse Regelmäßigkeit hineinbringt. Nicht eine pedantische, aber doch eine Verlässlichkeit. Und das passiert natürlich über die Eltern. Sie hat 2 verlässliche Prinzipien, Che Guevara und Schlange. Das ist etwas klar. Also ja, klare Strukturen, verlässliche Strukturen. Und regelmäßige Sachen machen. Also alle die, die natürlich begabt sind, zum Beispiel musikalisch, ich habe einen, der ist ein super Gigaspieler, ein schweres ADS-Kind, bringt alles andere nicht auf die Reihe. Aber dort ist er wahnsinnig begabt. Und mit dem gehen. Und wenn man dann da sagt, wenn du im Deutsch nicht gut genug bist, dann darfst du nicht mehr Fußball spielen oder darfst das nicht. Das geht natürlich gar nicht. Man muss das machen, was sie gerne machen und gut können und das andere daran anhängen. Solche, die sportlich sind, dass sie regelmäßig in ein wie Judo oder so etwas Ähnliches gehen. Und dort haben sie dann einen Trainer, dort lernen sie zu regeln, was man darf und was nicht. Also es geht um Regellernen. Allgemein sind sie ja schlechter im Regellernen. Sie durchbrechen die Regeln immer wieder. Und sie müssen die Regeln internalisieren und nicht, weil es die Regel gibt, weil es der sagt, folge ich. Das geht nicht. Und in dem Sinn muss man noch schon früh Regeln beibringen und die auch immer wieder sagen. Und nicht einfach, also Mütter haben das oft an sich, dass sie sagen, würdest du mir bitte helfen beim Tischen? Oh, ich brauche noch jemanden, der das macht. Also so, hol mir, gehen wir länger. Sondern Verantwortungsübergabe. Jeden Montag machst du das. Darfst du die Verantwortung übernehmen und auch dann ein bisschen mitbestimmen. Also Eigenverantwortung ist etwas ganz Wichtiges. Und dann wird es internalisiert und dann machen sie es dann selber.
Ja,
Also dann wird es von innen gesteuert. Fremdsteuern lassen sie sich nicht so gut. Man muss ihnen zur Verfügung stellen. Ja, wenn im Augenblick, wo das Hirn überreizt ist und wo alles drunter und drüber geht im Hirn, dann nichts reinbringen. Dann nur beruhigen, sich beruhigen, das Kind beruhigen lassen. Also, wenn ein hitziges Gefecht ist, nicht dann die moralischen Regeln bringen, sondern dann wirklich einfach beruhigen lassen. Und dann wäre die Idee, also wäre das Prinzip, dass man nachher sagt, wir haben doch die und die Situation gehabt, was ist dort vorausgegangen, was hat dich verletzt, was hat dich geärgert, aha. Das validieren und dann nachher sagen, gibt es noch andere Möglichkeiten, wenn du so verletzt wirst, was du machen könntest. Also das sind dann schon Coping Strategies, also Bewältigungsstrategien. Aber nicht einfach sagen, das ist falsch, sondern immer eigentlich den Prozess genauer anschauen. Wie ist es entstanden? Wie ist die Überforderung entstanden?
Sind denn die Bedürfnisse von der ADS-Kinder auch speziell anders, dass sie Sachen brauchen, die sie nicht so zur Verfügung haben?
Was würden die Betroffenen sagen?
Also ADS oder ADHS? Beides. Also, dass sie mit Trinken in diesem Moment oder irgendwie eine Beruhigungsstrategie brauchen, dass sie mehr Ruhe brauchen, die sie aber nicht haben. Also, ja, also mit der Ruhe, mit dem Rückzug, das ist für meinen Sohn, hat ADS, der ist in der Schule, wenn sie einen Morgen haben mit viel Wechsel, mit Musik und Handarbeit, dann kommt der, geht der regelmäßig kommt der einfach heim am Mittag und geht nicht in Wort. Weil der Bauchweh bekommt, das
ist viel.
Und dann muss ich wirklich mit der Lehrperson reden und das ihnen wie erklären, dass er wie einen Rückzugort hat, wo er herangehen kann, weil er einfach überreizt ist. Und das finde ich schon etwas sehr Wichtiges, dass man wie Strategien hat, wie man kann wirklich sich auch erholen kann. Weil ich finde, das ist schon durch die ganze Reiz, die man ausgesetzt ist, ist der Alltag schon, finde ich, viel anstrengender als für andere Leute.
Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Also, dass man als Betreuungs- oder Erziehungsperson merkt, wenn die Kinder überfordert sind. Dass man aufmerksamer ist, wenn der Reizüberfluss zu viel ist, also System Overload, und dass man dann einen Weg findet. Und wenn man sie so ein bisschen kennt und die Situation kennt, und man muss es merken, bevor schon alles, was man erlebt, dann ist man schon zu spät. Das ist übrigens etwas ganz Wichtiges. Beim Tanzen sagt man, hinter dem Takt her sein. Man darf nicht behind the beat, also nicht hinten dran sein. Man muss ein bisschen vorausdenken und sehen, oh, jetzt kommt er an die Grenze an, jetzt müssen wir irgendetwas ändern. Also man muss von dort her wachsamer sein. Wachsamer. Nicht warten, bis sie ausrastet, sondern merken, wie es darauf zugeht. Da ist noch eine Wortmeldung.
Ja.
Von dort her muss man als verantwortungsvolle Bezugsperson, Leitungsperson, muss man gut strukturieren und Sachen ein bisschen vorausdenken. Nicht, man kann nicht einfach laufen lassen, den Mob laufen lassen.
Ich habe ein Projekt arbeiten, für die Leute sehr schwierig sind, schon jetzt höhere Stufen.
Wie meinen Sie?
Projektarbeit.
Könnte schon zu viel sein.
Ja.
Ja, das ist so. Und zum Teil, wenn die Kinder eine ganze Woche strukturieren und ihre Aufgaben, also da sind sie zum Teil masslos überfordert. Masslos überfordert. Ja. Und da muss man wirklich mehr beistehen. Ja. Ja?
Nur einen kleinen Tipp.
Krankheitsmaterial. Weil meine Tochter vorher, sie war in einer Klasse, es waren 25 Kinder mit verschiedenen Ebenen, erste, zweite, dritte Klasse zusammen.
Mhm.
Und manchmal haben die Kinder nicht die gleiche Hausaufgaben gehabt.
Mhm.
Und dann, manchmal, sie sollten konzentriert über etwas sein und es war Unterricht mit anderen und für Aufmerksamkeit.
Geht nicht, geht nicht.
Aber es gab eine positive Sache, die Kinder könnten auch Hörschutz haben.
Ah, Hörschutz, ja.
Es
okay.
war nicht optimal oder so, aber es war...
Ja, ist eine Möglichkeit,
ja.
Ja. Ja. Dass man sich Hörschutz anzieht, ja, 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 absolut, ja. Wir sollten langsam den Nachmittag vorbereiten. Ich habe mir gedacht, dass man nach Mittagessen, also nach der Pause, dass man Workshop machen würde. Und wir müssen wahrscheinlich 3 Gruppen machen. Oder was denken Sie?